Zwei Brüder, ein Fußball-Podcast von Malte und Timo Asmussen. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Lieber Bros. Heute ist der 28.02. Der Februar geht in die Zielgerade oder auf die Zielgerade. Und der 23. Bundesligaspieltag ebenso. Und auch heute bin ich nicht alleine, denn Lieber Bros, vor allen Dingen der Zusatz Bros, lebt ja davon, dass hier zwei Brüder miteinander quatschen. Also schöne Grüße nach Flensburg.
Ja, moin moin aus Flensburg. Moin.
Ja, Timo ist also auch wie immer an Bord, sonst wäre das ja aber auch kein richtiger Podcast. Wobei, es gibt ja auch Einzelpodcasts, aber ich weiß nicht, sowas habe ich noch nie gehört. Du?
Ja, ein, zwei, es zieht sich dann schon mal gerne.
Ja. Na gut, heute soll es aber auch wieder um das Thema Fußball gehen. Lass uns doch mal ganz kurz einsteigen. Heute der Spieltag hat ergeben, dass auch Bayer Leverkusen nach dem ja eigentlich ziemlich desaströsen Ausscheiden aus der Euroleague oder Europa League heute auch in der Bundesliga verloren hat gegen den SC Freiburg. Wie lange macht es Peter Bosz noch?
Ich bin ja befangen. Das haben wir ja schon vor ein paar Wochen gehabt.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, Rudi Völler macht sich so mittlerweile auch Gedanken, weil offenbar ist ja dieses Jahr auch tatsächlich so nicht unbedingt das Jahr der Trainer, sage ich mal. Schalke hat ja deren vier schon verbrannt. Zum Thema Schalke kommen wir aber später vielleicht nochmal, auch wenn du als Dortmunder, glaube ich, nicht so furchtbar gerne über die Blauen redest, aber über das heutige, ja, das ist ja schon dann der Dammbruch, kann man fast sagen, der da heute Morgen dann stattgefunden hat, der sich allerdings in den letzten Tagen ja auch angedeutet hat, sollten wir vielleicht auch nochmal ein, zwei Sätze sagen. Ansonsten wollen wir heute auch nochmal über das Thema Derby sprechen. Morgen steht ja in Hamburg ein Stadtderby an, Pauli gegen den HSV. Auch ganz interessant für den weiteren Werdegang der Saison in der zweiten Liga, also nicht ganz unerheblich, nicht nur ja aus dieser Rivalität in der Stadt, sondern eben auch sportlich. Und ja, wir werden vielleicht auch noch ein, zwei Sätze zum internationalen Geschehen der letzten Tage vielleicht auch sagen, ne?
Ja, es gibt so viele Themen, die wir auch aufs Tableau bekommen haben durch die letzten Tage. Und das ist eigentlich das Thema, was am dösten ist. Also da, das nicht. Ja, wir kommen ja dann dazu. Und natürlich müssen wir einmal über unsere KSV reden.
Richtig, wir haben ja leider dann letzte Woche das Spiel in Fürth, haben wir doch mal wieder ein bisschen daneben gelegen. Wobei, ja auch beide, ich habe mich ja zumindest nicht zu einem Tipp hinreißen lassen. Aber das, was ich gesagt habe, ist halt auch nicht eingetreten. Gutes Spiel wurde gespielt, zumindest 60 Minuten lang. Und trotzdem hat man nichts Zählbares aus Fürth mitgenommen. Aber dazu dann eben auch an anderer Stelle mehr. Dann lass uns tatsächlich mal beginnen mit. Ach, wollen wir trotzdem einmal kurz Schalke machen?
Ja, auch da bin ich ja befangen. Aber
ja. Also was ist in Schalke heute Morgen passiert? Es ist tatsächlich der vierte Trainer der Saison mit Christian Groß entlassen worden und gleichzeitig aber nicht nur sportlich auf der sportlichen Entscheidungsebene Tabula Rasa gemacht worden, sondern im gleichen Atemzug ist Sascha Rieter von Bord gegangen, der Konditionstrainer Leuthardt, der Co-Trainer Rainer
Wiedmeier.
Wiedmeier, richtig. Und last but not least auch der sportlich Verantwortliche Jochen Schneider, der ohnehin zum Saisonende das sinkende Schiff Schalke verlassen hätte, darf nun auch schon ein paar Tage eher sich sortieren, sage ich mal. Du als Dortmunder, glaube ich, bist noch nicht mal mehr so richtig zur Schadenfreude aufgelegt. Sehe ich das richtig?
Nee, also das Olaf Thon hat das letzte Woche gesagt. Das Mitleid ist das, was wir überhaupt nicht wollen, also vom schwarz-gelber Seite. Ich kann auch gar nicht so viel sagen. Es gibt so viele Fehler, die gemacht wurden. Ich weiß nicht, wo wir anfangen wollen. Jochen Schneider ist, ich lese und höre immer wieder den Satz, er sei ein Mann für die zweite Reihe. Dann ist ja die Idee, ihn in die erste Reihe bei Gelsenkirchen zu stecken, ist ja schon von Grund auf falsch.
Ja.
Dann finde ich es auch schwierig, dass nach meinem Geschmack her die Trainerkandidaten, die es geworden sind, oder die mal in der Verlosung waren, gerade nach der Entlassung von Manuel Baum, immer irgendwie Stuttgarter Geschmäckle oder Vergangenheit hatten. Man hörte mal den Namen Zorniger. Dann wurde es Christian, heißt der eigentlich Groß oder Gross? Für mich wäre das ja mit Doppel-S eigentlich Gross, aber alle sagen Groß.
Ja, Gross wird es wahrscheinlich schon tatsächlich eher sein, aber wir haben es halt sehr deutsch ausgesprochen. Ne?
Okay, ja, also so großartig war es dann bei ihm ja auch nicht.
Ja.
Ja, also ich will da auch gar nicht mehr viel sagen. Ich habe vieles nicht verstanden. Jochen Schneider hat auch vieles sich selber ja schon eingebrockt, indem er nichts gegen David Wagner, aber der klare Schritt nach so einer Rückrunde 19-20 wäre doch der richtige, also so aus unserer Sicht, oder?
Ja, wobei, unterschreibe ich total, allerdings behaupte ich jetzt auch mal wieder das Gegenteil. Warum hat man mit Wagner nicht im Zweifel sogar weitergemacht? Also, viel besser haben es weder Baum noch Gross dann hinbekommen. Hüb Stevens zählen wir jetzt mal mit dem einen Spiel, was er gemacht hat. Und hoffentlich war es das, sein letztes Spiel als Trainer des FC Schalke. Du hast da vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass du dir ein bisschen Sorgen machst, dass Hüb doch bitte sein Telefon auslassen soll, damit er nicht angerufen werden kann.
Wo habt ihr meine Nummer her?
Ja, die Gesundheit dieses Mannes sollte einem tatsächlich, sollte tatsächlich eigentlich ein relativ hohes Gut sein. Also ja. Hüb, wo immer du bist, geh bitte nicht ans Telefon. Ja,
wechsel die Nummer.
Aber
ja, genau. Wenn wir jetzt einen Sponsor hätten, komm zu Klarmobil, denn bei Klarmobil.
Oh, da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein.
Ja, oh, ja, stimmt. Ja, es gibt auch tolle andere Anbieter, T-Mobile, Vodafone, O2 und ganz viele andere, die wir nicht kennen.
Sag mal, gerade habe ich in dem Moment mal eine Frage. Sag mal, bist du dieser T-Mobile?
Ja, ich bin auch manchmal das Hackebeil, aber heute bin ich T-Mobile.
Für den FC Schalke das Hackebeil. Ja, tatsächlich, also jetzt ist, glaube ich, mit dem Move heute ja die zweite Liga, die war schon die letzten Spiele oder Spieltage natürlich immer, ist immer in immer weitere Ferne gerückt, dass es irgendwie noch eine Chance gibt, in der Bundesliga zu bleiben. Man kann ja jetzt nur hoffen, dass sie Entscheidungen treffen, die sie irgendwie zweitligafähig machen. Also finanziell soll das ja mit der Lizenz wohl für die zweite Liga klappen. Woher die Kohle da kommen soll, bleibt mir noch ein bisschen rätselhaft, weil, habe ich heute auch gehört, der Gazprom-Vertrag gilt wohl nur für die Bundesliga.
Genau. Ja,
also. Und so hoch dotiert wird man in der zweiten Liga wohl nirgendwo abschließen können.
Sie haben ja auch noch den Move gemacht, dass sie mit Umbro den Vertrag jetzt vorzeitig beenden, also ein Jahr früher. Ich glaube, der endet dann jetzt aber nicht jetzt, sondern nächste Saison.
Nächstes Jahr,
genau. Weil, Zitat, beide Seiten mit dem Ergebnissen, also ich glaube, das dreht sich einmal auf Gelsenkirchener Seite vielleicht um die Trikotverkäufe und auf Umbro-Seite natürlich die sportliche Geschichte, haben sie auch da sich noch, also man muss wirklich mal fragen, welchen Bereich hat Gelsenkirchen in den letzten Monaten nicht beackert, indem wir einmal sagen konnten, Achtung, ich hoffe, man hört das wieder, wie letzte Woche, also wo man sich an den Kopf fasst, also die Fahrernummer, das, die Kommunikation auf der PK komplett. Vor ein paar Wochen,
komplett.
Schneider, der gefühlt irgendwie, ja, ich weiß ja, mit Groß bin ich dann eigentlich auch raus und dann geht er zum Saisonende und dann was haben wir denn noch? Also es sind so viele, man vergisst auch vieles bei ihnen, weil das so viel war dieses Jahr, was einfach falsch gelaufen ist. Und zu deinem Ausgangspunkt mit Wagner, ja, im Nachhinein ist man immer schlauer und mal gucken, ob das eine Phrase war, bin ich sicher, muss die Jury entscheiden. Aber natürlich ist, ich komme nochmal mit der Saison 1920. Also, du spielst irgendwie so ein Spiel gegen Gladbach und bist auf Tuchfühlung mit den Champions League-Plätzen. Und dann ist ja irgendwas passiert, was sonst nur bei Mannschaften passiert, die einen Bayern-Sieg erringen und damit nicht klarkommen, oder?
Hm. Total erstaunlich, dass man danach irgendwie ja gar nicht mehr ich glaube, danach hat man nicht mehr gewonnen, richtig? Unter Wagner?
Ja, deswegen hat man ja war man ja vermeintlich auf diesem Tasmania-Rekord.
Ja, richtig, stimmt, das war der Zusammenhang.
Der nun, muss man ja fairerweise sagen, in einer Saison passiert ist, deswegen war diese Rechnung immer ein bisschen schwierig, aber wir haben es ja fleißig mitgemacht und haben gedacht, so ja, mal wieder ein Rekord, den wir auch erleben zu Lebzeiten. Im Endeffekt, so im Nachhinein hatten wir schon gesagt, wenn man sich das Spiel gegen Hoffenheim nochmal vor Augen führt, ist das ja, das ging 3-0 aus und das kann aber auch 2-5 für Hoffenheim ausgehen und muss eigentlich auch so ausgehen. Da hätten wir auch eine schöne Brücke, weil ich hab echt nicht mehr viel zu Schalke zu sagen. Du hattest das ja auch schon angedeutet, dieser Move ist jetzt irgendwie einmal nochmal komplett Tabula Rasa, aber warum? Warum denn jetzt? Also,
tja.
Ich,
also, Ich habe dann heute auch so unterschiedliche Positionen. Ich habe gar nicht den gesamten Doppelpass gehört, aber ich hörte dann, dass man jetzt halt für die zweite Liga aufbauen soll. Aber ich, das klang jetzt für mich jetzt gar nicht so auf den ersten Moment so logisch, weil du gehst ja gleich noch, wenn jetzt weiterhin, davon ist ja auszugehen, dass jetzt nicht noch 21 Punkte oder was wird noch ausgelost? Wir haben noch 11 Spieltage, es werden noch 33 Punkte ausgespielt. Es ist ja unrealistisch, dass Schalke jetzt irgendwie mehr als 20 Punkte machen würde. Und das wäre das Einzige, wo man, da wird man meiner Meinung nach trotzdem nicht die Klasse halten, weil die anderen halt auch punkten werden. Aber man könnte mit so einer gewissen, ja, Euphorie ist das falsche Wort, aber man könnte zumindest mit einer etwas positiveren Stimmung in die Zweitligasaison starten. Und das wird meiner Meinung nach nicht passieren. Das wird jetzt alles doch relativ gnadenlos abgeschenkt werden. Vorsicht, natürlich, also ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, aber derzeit sieht es nach nichts anderem aus. Und du gehst dann auch wieder vorbelastet in die Zweitligasaison. Und deswegen, warum hat man nicht jetzt, also die Fehler sind ja jetzt gemacht worden. Jetzt hätte man mit Schneider und auch mit Rita und so, das, gerade Rita, das ist ja undankbar. Ich meine, der Mann ist gerade frisch vom Feld sozusagen in andere verantwortliche Positionen gekommen. An dem jetzt so viel festzumachen, finde ich extrem schwierig.
Und der wollte ja eigentlich auch einen anderen Karriereweg einschlagen. Hm. Der war ja mit Volker Strutt quasi schon, also ja, wie soll man es nennen, so eine Art Internship in dessen Beraterfirma. Also wer die Sky-Doku mal gesehen hat, weiß, wovon ich spreche. Deswegen hat mich das auch sehr überrascht, dass er das macht. Aber naja.
Ich halte den auch für sehr, sehr smart und clever. Ja. Deswegen, also für den tut es mir wirklich leid. Natürlich wird er irgendwie, alle werden da einen Anteil haben. Und bei einigen ist er größer und bei anderen ist er halt etwas niedriger. Aber du hast es ja auch gesagt, man kann sich halt nur an den Kopf fassen, schlagen. Und also welche positiven oder richtigen Entscheidungen in den letzten Monaten überhaupt getroffen wurden. Ne? Also ich glaube, es gab noch mal einen so einen Move, da konnte man sagen, okay, da hat Schalke jetzt erstmalig wieder was richtig gemacht, aber ich kann mich noch nicht mehr daran erinnern, was es war. Ja. Irgendwo in der Kommunikation, glaube ich, ja, irgendwas mit den Fans. Genau. Oder, aber da ist ja auch so viel vorher schiefgegangen, keine Ahnung.
Naja, und vielleicht diese Verpflichtung der drei, ja, im Nachhinein auch wieder nicht so, aber man hat schon bei Kolasinac und bei Huntelaar ja schon gedacht, also von der Idee her, mit wenig Geld das zu machen, gar nicht verkehrt, und Mustafi dann noch von der Arsenal-Bank zu holen. Das Spannende ist ja nun, dass das anscheinend die drei federführenden Spieler waren, die sich bei Schneider über die Trainingsmethoden und Taktik ihres Trainers beschwert haben. Da war heute auch im Doppelpass ja schnell die Rede von, das macht man nicht, das gehört sich nicht. Ich kann ja nur sagen, man weiß ja nicht, ob sie nicht vorher das Gespräch schon mit Groß gesucht haben. Und Groß macht jetzt für mich aus der Ferne nicht den Eindruck, als sei er der geborene Diplomat. Also
absolut. Also ich fand, ich glaube, das war ja Steffen Effenberg, der das so infam empfand. Da müssen wir ja auch mal sehen, da hat sich das Rad halt auch weitergedreht. Also Mannschaften und Spieler in Mannschaften sind halt jetzt mittlerweile, glaube ich, schon wesentlich mündiger als vor 10, 15 Jahren. Und ich finde das verständlich. Es ging ja wohl vor allen Dingen um die Trainingsgestaltung, die ihn zu, also ich glaube, es ging vor allen Dingen um die Dosierung. Ich vermute mal, das kann halt sein, dass es zu hart trainiert wurde aus ihrer Sicht. Ob der verletzten Lage, die ja auch in Schalke immer noch da ist, kann man das ja sogar auch nachvollziehbar finden. Dass es natürlich drei frische Spieler sind, die da vorangehen. Ja klar, sind von den Namen her auch sozusagen tatsächlich auch die Leader, auch wenn Mustafi da irgendwie, ja keine Ahnung, jetzt gerade auch erst ein paar Wochen auf Schalke ist. Wirklich schwierig. Ich glaube tatsächlich, dass das gesamte Konstrukt Schalke halt richtig aufpassen muss, dass das nicht irgendwo auch noch weit unter der zweiten Liga demnächst landet, weil also die kommen auf die kommen richtig schwere Zeiten zu.
Und ich denke im Kopf immer, ich habe noch David Wagner von letzter Woche Doppelpass im Ohr, der ein selbes Erklärungsmuster wie Kohfeldt in Bremen angewendet hat. Der hat nämlich auch gesagt, wir hatten irgendwie 13 Verletzte und trainier mal mit nur den Spielern, mit denen du spielen kannst. Das hat einfach auch, das mindert die Trainingsqualität. Und das ist,
fand ich, ein sehr nachvollziehbares Argument. Ja,
das ist ein Aspekt, den vergisst man gerne mal. Und dann muss man im Nachhinein, an diesem Wochenende vielleicht schwierig, das zu formulieren, muss man mal eine Lanze für Florian Kohfeldt brechen. Der hat nämlich einen ähnlichen Kader gehabt, der auch nicht auf Abstiegskampf ausgerichtet war, und hat es mit Bremen, ja, über Art und Weise können wir Essays schreiben, aber er hat es geschafft. Und das hat auf Schalke, ich zähle Hüb gar nicht dazu, ehrlich gesagt. Ich habe heute gedacht, das ist der vierte Trainer. Ne? Das zählt eigentlich wirklich nicht. Aber jetzt nehmen wir es ist der fünfte Trainer, und sie werden es Nein, sie, also ich kann auch nur noch, die letzte Idee, die ich an Konstruktivität da sehe, ist, dass sie wirklich gedacht haben, naja, wenn jetzt, also wieso wenn, ne, so ifs and buts, wenn jetzt Mainz heute nicht gewinnt und wenn Bielefeld das Nachholspiel auch nicht gewinnt, die haben ja noch ein Nachholspiel gegen Bremen, glaube ich, ne?
Ja, glaube ja.
Dann könnte ja noch mal mit dem Schwung von einem neuen Trainer, und nächste Woche hat man ja, glaube ich, am Freitag Spiel gegen Mainz, also gegen den direkten, ja, Konkurrent ist das doch, das ist ja ein Konkurrent, aber vielleicht hat man sich doch noch mal erhofft, dass es noch mal einen Schwung gibt. Ansonsten kann ich mir wirklich nur erklären, dass man, so wie du es schon gesagt hast, man macht jetzt schon vor der zweiten Liga Tabula Rasa, und ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Also entweder hast du jetzt einen Mann, irgendwie, weißt, es war heute ja auch nicht so ganz klar, ob es jetzt Büskens macht oder doch jemand, oder Peter Knebel oder sonst wer. Also Knebel hat ja auch einen Trainerschein.
Ich habe danach dann gehört, dass ist das deutliche, also Büskens wohl gesagt hat, er würde nicht übernehmen wollen.
Und das kann ich echt verstehen, weil er sich in seine Vita auch nicht noch das schreiben möchte oder schreiben lassen möchte.
Verbrannt, also ja. Schalke hat das Problem, dass du jetzt gerade in der jetzigen Situation sowieso es sehr gefährlich ist, dass man seinen eigenen Namen mit Schalke sozusagen in den Abgrund ziehen lässt. Ich weiß gar nicht, warum, also ich würde jetzt Norbert Elgar bis zum Saisonende das machen lassen. Von dem weiß man, dass er keine höheren Ambitionen hat, dass er aber, denke ich, ein ganz gutes Ohr in der Mannschaft hat, auch ein Standing hat im Verein. Für mich eigentlich die naheliegendste Lösung. Ist ja die Frage, ob der das machen würde. Ne?
Ich glaube, das macht er nicht. Also ich glaube, der will das einfach nicht. Der hat sich da natürlich seine Nische in der knappen Schmiede gemacht und eingerichtet. Und ich glaube, der will einfach nicht. Und das finde ich dann angenehm in diesem Geschäft, dass jemand noch ein Prinzip hat und sagt, oder Prinzipien hat und sagt, das mache ich, also das möchte ich einfach nicht machen. Weil das ja auch so, na, guck dir das jetzt mit Dardai in Berlin an. Das funktioniert ja anscheinend auch nicht. Und dieses, ich rücke wieder ins zweite Glied und dann rücke ich wieder zurück. Das wird noch spannend, wie das mit Terzic in Dortmund wird. Aber naja, das ist ein anderes Thema.
Ja, aber also Elgar traue ich das am ehesten zu, dass es so ein klares Commitment gibt, weil er weiß, er will, und der Verein eigentlich auch weiß, er will, er hat keine Ambitionen auf diesen Cheftrainerposten. Aber er würde dem Verein in einer absoluten Notlage, in der, also die Frage ist ja, was ist jetzt eigentlich die Notlage? Denn der Abstieg zeichnet sich seit mehreren Spieltagen immer mehr ab. So. Eigentlich kannst du doch jetzt klar sagen, pass auf, wir schließen die Reihen, wir richten uns auf Liga 2 ein, und du hast, eigentlich gewinnst du jetzt, wenn du nüchtern drauf guckst, gewinnst du jetzt gerade auch extrem Zeit, oder könntest du Zeit gewinnen, indem du jetzt die Weichen stellst, dass du eine vernünftige Mannschaft für die Zweitliga du wirst ja nicht viel investieren können, aber dass du den Spielern jetzt, die darauf einstellst, vielleicht auch schon so ein bisschen in die Richtung trainierst. Also du könntest jetzt auch Wegmarken oder eine wegweisende Entscheidung für diese nächste Saison treffen. Aber wahrscheinlich, und das ist halt typisch Fußball, und wie gesagt, ich finde das jetzt auch gar nicht, ich finde das gar nicht so negativ, wie ich es vielleicht jetzt gerade versuche auszudrücken, dass du trotzdem noch versuchst, jetzt in der Klasse zu bleiben. Ich würde es so pragmatisch raufgeguckt oder realistisch draufgeguckt, würde ich jetzt als Verein sagen, ich treffe die pragmatische Entscheidung, mich auf die zweite Liga einzustellen und alle Entscheidungen danach jetzt auszurichten.
Ja.
Aber das ist so untypisch Fußball, so langfristig oder so strategisch zu denken. Und ja, den Fans kannst du das wahrscheinlich auch nicht wirklich verkaufen. Wobei, wenn du Schalker fragst, ich glaube, 8 von 10 sind sich doch auch ziemlich sicher, dass es in die zweite Liga geht. Also ich glaube, der Realismus ist bei denen dann durchaus auch mittlerweile vorhanden, nach dieser chaotischen Saison.
Ja, ich glaube, denen geht es auch jetzt eher um das Wie. Also lasst uns doch bitte mit also so bescheuert das klingt, aber lasst uns doch mit Gelsenkirchener Tugenden absteigen. Und dementsprechend finde ich auch die Kritik ein bisschen schwierig der Spieler, dass die Taktik jetzt an dem schuld sei. Also, weil sie haben ja auch vorher schon, also im ein Spiel unter Gross gewonnen, deswegen.
Aber wir wollten gar nicht so lange über Schalke reden, das war ja jetzt doch locker.
Man kann sich da aber auch tatsächlich in Rage reden, weil das einen so, also immer wieder in Wirtschaftsdimension gedacht, wenn das eine Firma wäre, also wo wäre denn diese Firma jetzt? Und das innerhalb von 16 Monaten?
Ja.
Also von Top-Performer, DAX-Unternehmen zu Insolvenzkandidat so halbwegs.
Ja.
Wirecard.
Das kann man durchaus so vergleichen, ja.
Schalke-Card.
Gut, dann machen wir einen Deckel auf Schalke Und Schalke hat offenbar ja eigentlich auch gefühlt einen Deckel auf sich selber auch schon getan. Nächstes Thema. Wollen wir tatsächlich kurz mal über dieses Spiel gestern Leipzig-Gladbach, das ich gar nicht vollständig geguckt habe, aber nur so am Rande drauf geblickt. Und es war ja so, dass Gladbach 2-0 führte. Und trotzdem, wenn ich das so richtig deute, niemand so richtig daran gezweifelt hat, dass Leipzig da aber auch noch eine Chance hat. Und tatsächlich dann Leipzig ja dann relativ glücklich auf die letzten Meter, aber das Ding dann noch gebogen hat und 3 Punkte in Leipzig belassen hat. Wie schätzt du das ein? Also war es gestern das erste Mal so richtig, weil du, jetzt komme ich mal wieder ein bisschen, also hole jetzt ein bisschen aus, aber du hast ja Nagelsmann auch, ich finde, auch in Teilen ein bisschen zurecht unterstellt, dass er ähnlich wie Pep manchmal overcoacht, also sich zu sehr auf den Gegner einstellt und damit so ein bisschen sein eigenes Prinzip verrät, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Und gestern ist dann meiner Meinung nach so ein bisschen das Gegenteil passiert, dass dann eine Linie durchgezogen wurde und natürlich am Ende mit Glück, aber auch belohnt wurde. Siehst du das anders?
Ich hatte ja schon den Text fertig mit, siehst du, guck mal, Nagelsmann wieder im Topspiel nicht performt und
genau.
Dann habe ich den ganz schnell mal gelöscht, als es 1-2 schnell stand. Und dann war mir aufgrund der ganzen Situation eigentlich klar, dass Leipzig hier mindestens noch einen Punkt holt. Ich will nicht sagen, es war klar, dass sie noch gewinnen. Aber mir war klar, dass sie noch einen Punkt holen, weil Gladbach für mich mental wie auch physisch momentan einen angeschlagenen Eindruck macht. Also der mit
Frage ja. Dazu, ganz kurz. War es eher die Gladbacher ja. Schwäche dann momentan oder war es die Leipziger?
Ja, das ist lustig. Ich wollte nämlich da den Bogen spannen. Ich finde schon, das spricht eher für Leipzigs Stärke. Also du kommst nach einem, du gehst ja mit irgendwie nach 3 Torschüssen mit 0-2 in Rückstand. Und eigentlich, das sind ja so Spiele, wo du auch mal das Momentum gegen dich hast und du sagen kannst, ja, scheiße, heute verlieren wir das auf jeden Fall. Oder
genau.
Du gehst in die Kabine und sagst, wieso geht das Ding denn heute nicht rein? Und wenn da, ich würde mir gerne diese Halbzeitansprache hätte ich gern gesehen und gehört. Weil ich mir beides vorstellen kann. Du kannst natürlich ganz ruhig und besonnen sagen, Leute, die bekommen A, ein Kraftproblem, wenn ihr weiter so drückt und B, das läuft schon. Ja. Oder du machst halt Vollkante, ja, das kann nicht sein, jetzt mach mal das Ding rein. Das würde ich, beide Varianten finde ich spannend. Der Mittwoch hat einfach Gladbach wahnsinnig schlecht getan. Das Spiel erinnert mich frappierend an das Spiel in Madrid vor ein paar Wochen in der Gruppenphase, wo im Nachhinein ja Gladbach dann auch glücklich durch Fremdhilfe von Donetsk in Mailand weitergekommen ist. Aber auch da ist, was das dritte Thema, bei dem ich in Anführungsstrichen befangen bin, mir wäre das jetzt auch zu billig, das auf den Trainer zu schieben. Ich glaube, Jonas Hofmann hat das Entschuldigung. Der hat das unter der Woche ja bei The Zone, also Kicker meets The Zone, gesagt. Wer jetzt von einem Spiel gegen City noch über Trainer oder sowas nachdenkt, der hat das irgendwie, also was hat er noch gesagt? Er hat es so schön prägnant gesagt. Der hat den Schuss nicht gehört, so nach dem Motto. Also wir haben hier gerade ein richtig geiles Spiel vor uns. Aber du siehst ja, so ein geiles Spiel war es dann halt für sie nicht, weil sie, es war fast schon Angsthasenfußball, also
weil das ähnlich, tatsächlich wie in Madrid, ne? Also auch, wenn man ganz ehrlich ist, auf internationaler Ebene in dem Moment auch chancenlos.
Ja.
Also
hat
und so Grenzen aufgezeigt.
Ja, genau. Also
so ganz klar. Ne?
Du trittst natürlich auch mit Antilauf gegen die Mannschaft mit dem Run in Europa gerade an.
Klar.
Also für mich neben
City ist halt echt wieder auf voller Spur.
Ja, ne? Für mich auch der Top-Favorit auf den Champions-League-Titel neben den Bayern.
Ja, würde ich sogar derzeit City Ticken stärker einschätzen, wegen der guten Form, die sie gerade haben. Aber die müssen sie natürlich auch konservieren, klar.
Mir tut's, ich habe das im Brennpunkt, ich habe das im Brennpunkt ja schon gesagt, mir tut ja Gladbach auch total leid. Ich sehe nur einfach auch die Tabelle und habe das Gefühl, irgendwie, also wir bräuchten sowas, was so diesen Unterbau ab Platz 2 angeht, bräuchten wir irgendwie 12 Startplätze für was Internationales, weil da kann irgendwie, ich würde selbst so Vereinen wie Union dieses Jahr und Freiburg gönnen. Und du siehst einfach, dass Gladbach, wenn die mal sich eine, also das ist momentan ist ja wirklich auch eine krasse Schwächephase mit, ich glaube, 5 Spiele lang nicht gewonnen und 4 davon verloren.
Ja.
Das kannst du dir halt nicht erlauben. Dann bist du ganz schnell weg vom Fenster, wenn die anderen performen und punkten. Und das tun sie. Der eine mal regelmäßiger, der andere mal nicht. Dann bist du halt wirklich schnell weg. Und es ist wirklich schade, dass eventuell aufgrund einer Personalie, die natürlich sehr, sehr bedeutsam ist, ich würde sie nicht so hochhängen wie Draxler heute im Doppelpass, möchte ich noch 2 Worte eigentlich zu verlieren, dass das unterstellte ja quasi Söldnertum, wenn ein Trainer sich eine AK reinmachen, reinschreiben lässt. Man muss das jetzt auch mal sagen, es sind 5 Millionen Euro. Das sind, umrechnen sollen wir nicht mehr, aber das ist richtig viel Geld für einen Trainer. Und du hättest ihn nicht bekommen sonst. Also Gladbach hätte sonst Rose nicht bekommen. Deswegen finde ich das ist manchmal genauso verlogen wie bei Spielerwechseln, dass er da ungefähr 5-mal betont, dass er ja der Romantiker sei. Da schlägt er ja die Brücke zum Derby-Thema bei uns heute. Aber ich find's wirklich schade. Aber ich habe auch gar nicht so viel Bock, auch so viel auf Gladbach drauf zu hauen, sondern ich muss ja auch aus meiner Sicht sagen, ich bin ja froh, dass wir vielleicht gegen eine Mannschaft, die nicht im Lauf ist, im Viertelfinale spielen. Aber ich fand es wirklich stark, wie Leipzig das mit einer Mischung aus erzwungen und erspielt gemacht hat. Und das hat mich schon beeindruckt. Es ist wirklich ein Jammerschade, dass sie es gegen Liverpool nicht auf die Ketten bekommen haben. Gut, und zwei individuelle. Ja. Also das sind ja keine Böcke, das waren ja, boah, die tun so weh im Nachhinein, finde ich, weil du jetzt bequem 0-0 spielen können und reist dann an die Anfield Road, die momentan ja alles andere als eine Festung ist.
Aber das ist vielleicht auch das Stichwort. Natürlich ist das 0-2 eine große Hypothek, aber wenn es dann einer Mannschaft zuzutrauen ist derzeit aus Deutschland, dass, sagen wir mal, neben den Bayern, denen man das irgendwie immer zutrauen sollte, dass sie sowas machen könnten, ist das schon Leipzig. Und ja, also das heißt jetzt, also trotzdem ist weiterhin mit dem Vorsprung erstmal Liverpool durchaus Favorit, aber ich traue Leipzig zumindest was Überraschendes zu. Dann wird es vielleicht zumindest ein interessantes Spiel, was dann nicht gleich nach 20, 30 Minuten dann geklärt ist. Ne? Und da wird jetzt der Sieg, der wird ja jetzt auch nochmal Kräfte freisetzen im Kopf. Also, dass man nochmal einen Ticken befreiter dann nach Liverpool. Also, im Endeffekt kannst du da jetzt hinfahren und du hast da nichts zu verlieren. Im Endeffekt bist du eigentlich jetzt schon raus und jetzt kannst du mal zeigen, und auch in Anfield befreit aufspielen. Ich bin da mal ganz gespannt.
Und es wird halt spannend zu sehen, wo sie vielleicht nach dem kommenden Wochenende, wenn das Pokalviertelfinale war und das Spiel Bayern gegen Dortmund und Leipzig spielt, glaube ich, gegen, wenn ich es richtig weiß, Frankfurt. Aber ich kann jetzt auch, ich werde während ich spreche recherchieren. Und wenn du dann natürlich eventuell nach wie vor weißt, es sind 2 Punkte, und du bist vielleicht im Halbfinale des Pokals oder bist es halt auch vielleicht nicht, dann kannst du natürlich auch eventuell, ich meine, du willst ja jedes Spiel gewinnen und so weiter, das sagen wir immer, aber dann weißt du halt im Endeffekt schon auch, dass du den Fokus auf eine Sache eventuell eher legen kannst.
Freiburg übrigens auswärts.
Ja, okay. Am nächsten Wochenende. Auch mit F. Mhm. War zumindest was richtig. Mhm. Ja.
Naja, und mit eines so der denkbar schwersten Spiele gerade, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, vor allem, weil du unter der Woche dran bist und du bist halt, ist ein mentales Spiel. Du wirst, entweder kommst du weiter und bist euphorisch, das kann dir helfen, aber die Beine sind halt trotzdem vielleicht etwas schwerer und etwas müder, gerade mit dem Nagelsmann-Fußball. Oder du hast halt das Gegenteil, du scheidest vielleicht doof, unglücklich oder zu Recht am Ende noch aus und das spielt dann auch sich in deinem Kopf noch ab. Und das ist wirklich Glaskugel, die wollen wir ja vermeiden. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die kommende Woche darüber entscheidet, wie auch Leipzig in Liverpool auftreten wird. Nämlich ob dieses, wie du sagst, befreite Aufspiel, nach dem Motto, wir haben hier eh nichts zu verlieren. Oder ob es so nach dem Motto ist, wir versuchen das irgendwie doch zu erzwingen. Denn Nagelsmann ist ja auch so ein Kandidat für mal was erzwingen. Nur hat ihm natürlich gestern der Spieltag und der Spielverlauf total recht gegeben. Für mich übrigens auch kein Foul in der Szene, muss ich dazu sagen.
Ich hätte es auch, also es war zumindest ja auch keine klare Fehlentscheidung. Absolut. Man kann das laufen lassen, man muss es nicht abpfeifen und daher völlig in Ordnung, dass das für die Gladbacher trotzdem ärgerlich ist, kurz vor Schluss so ein Tor zu kriegen, kann ich verstehen, aber aus meiner Sicht hat Gräfe da komplett richtig entschieden.
Ja. Nehmen uns selber mal auf die Couch, wenn wir vergleichbare Szenen bei unseren Vereinen sehen, also ich sag mal Bayern, Dortmund, Holstein, ob wir da genauso das sagen würden. Ich würde es sogar sagen, ja. Also für mich ist das einfach viel zu wenig, um faul zu spielen. Und ist das wieder Chapeau an Rose, sich nach dem Spiel erstmal natürlich bei Gräfe zu beschweren. Der Standardspruch, da guckst du dir doch an, ist so ein bisschen, dann habt ihr das. Ja. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Spieler und Trainer das noch nicht verstanden haben, wie das funktionieren soll mit dem Videoassistenten. Aber sich danach dann bei Sky hinzustellen und zu sagen, ich für mich auch zu wenig für einen Foul, gebe ich ihm recht. Und dann kam es nochmal zu so einer dämlichen Bohr-Nachfrage, so nach dem Motto, wo er doch dann sagte, ja, wenn ihr das jetzt so hören wollt, also man merkt auch schon vielleicht eine gewisse Dünnhäutigkeit jetzt momentan bei Rose, aber für die habe ich Verständnis.
Ja, also ich finde trotzdem krass, wie teilweise die Saison von Gladbach für mich so ein bisschen glorifiziert wird. Aber für die ist auch vieles blöd gelaufen. Da muss man, also nach Bayern-Sieg sozusagen, Delle in der Liga ist ja auch schon mehreren passiert.
Das hatten wir auch schon mal,
jedenfalls genau. Auch in dieser Saison. Genau. Und ja, trotzdem ist das Setting in Gladbach sicherlich das, wo man sich am wenigsten Sorgen machen muss, weil man Max Eberl vertrauen kann, dass er A, immer ein gutes Händchen eigentlich hatte bislang und Entscheidungen auch wohl begründet trifft und nicht so aus der Emotion heraus. Also ja, auch ein sehr, sehr schlauer Manager-Typ.
Ja, absolut.
Und deswegen muss man sich, selbst wenn Gladbach jetzt die internationalen Plätze verpassen sollte, das wäre bitter, das wäre für den Kader, glaube ich, auch bitter, weil er dann auf jeden Fall im Mittelfeld zwei maßgebliche Leute vermutlich verlieren wird, dann wird Neuhaus gehen, wohin auch immer er dann ziehen wird und für Zakaria, glaube ich, gilt dann schon das Gleiche. Aber ich traue Eberl auch immer zu, dass der auf dem Transfermarkt dann auch immer noch mal einen Move macht, den man der Gladbach auf jeden Fall dann auch wieder weiterbringt. Und Gladbach, glaube ich, muss man sich trotzdem wenig Sorgen machen. Auch auf der Trainerposition wird Eberl eine gute Lösung finden. Ja, Leipzig haben wir dann, die ja auch Tabellenzweiter sind, haben wir schon stark gelobt für das Auftreten gestern. Man muss auch weiterhin die Wolfsburger loben, die gegen Hertha auch einen relativ ungefährdeten 2-0-Sieg damit nach Hause genommen haben und mal wieder ohne Gegentreffer blieben in diesem Jahr. Das ist schon sensationell, wie kompakt und ja, auf jeden Fall auch mit einem guten Torwart gesegnet und mit einer wirklich gut verteidigenden Gesamtmannschaft da derzeit auftreten. Frankfurt hat in Bremen verloren.
Recht überraschend, wenn ich finde.
Ja, du wolltest ja auch so ein bisschen was zu dem Zoff da sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gestern die Sportschau geguckt und da wurde noch mal so drüber berichtet. Ich weiß, das ist so ein 50-50-Ding. Also ich habe Verständnis dafür, dass den Frankfurtern vielleicht manches in Bremen gerade so ein bisschen zu stark emotionalisierend ist. Also so Kofeld ist an der Außenlinie, ich schätze den sehr.
Was?
Aber hat schon ein bisweilen grenzwertiges Auftreten.
Das finde ich auch.
Nach dem Spiel finde ich ihn immer sehr solide und mag ihn auch gerne zuhören, aber an der Außenlinie ist da manchmal echt viel Zirkus, den er da veranstaltet. Und Adi Hütter ist so vom Typ her ja zwar auch emotional, aber schon ein Tick besonderer und ein bisschen mehr Manieren, vielleicht auch sage ich das mal, wobei ich Kofeld ja auch keine Manieren absprechen will. Aber ja, genau, Reife trifft es vielleicht ganz gut, ein bisschen erfahrener. Und die haben sich ja noch einen ganz guten oder ganz gute Texte auch beim Gang in die Kabine gegeben. Und dann, glaube ich, war ja inzwischen Hinteregger und einem Bremer Spieler, ich glaube, es war Füllkrug, glaube ich. Aber ja, auch in Reaktion darauf, was, ich weiß nicht, es war, glaube ich, Fums oder sogar die 11 Freunde, die so ein Zitat gebracht haben, was, glaube ich, irgendwie ein halbes Jahr alt war, wo Hinteregger halt gemeint hat, er freue sich immer auf Spieler wie Davy Selke, weil er wüsste, dass er besser ist und er freue sich dann immer drauf, denen auch die Grenzen aufzuzeigen. Ja, gut.
Ist echt unüblich für den Reaktionspart bei sowas, ne? Als Defensivspieler zu sagen, ich freue mich auf den und den Stürmer, ist schon. Also, er ist eine Type, ne? Und die wollen wir ja. Das,
ja, Hinti Arminau, so. Ne? Also, ich finde, Hubschrauber-Ausbildung macht er ja gerade irgendwie, also Hubschrauberschein. Der Typ ist schon verrückt, aber solche Typen sind ja in der Bundesliga auch gar nicht mehr so zahlreich gesät. Und ich, also auch so ein Spruch, ganz ehrlich, muss man dann halt auf dem Platz beantworten, letzten Endes.
Und ist natürlich, ne? Und, du lehnst dich, ich sag nur, Nagelsmann hatten wir gerade, die 3 Punkte gegen Dortmund, ja, die habe ich schon eingeplant. Das sind natürlich dann, wenn das schief geht, immer Sätze, die du aufs Brot geschmiert bekommst. Und wenn ich Kofeld gewesen wäre und, also ich glaube, ich hätte Selke spielen, ich weiß nicht, ob der gesund ist, aber ich glaube, ich hätte Selke spielen lassen und hätte gesagt, so, und heute zeigst du mal, wie viel besser du doch sein kannst. Ich wollte nur eine Sache noch zu Kofeld sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob er es ist, aber es gibt ja auf der Bremer Bank einen merkwürdigen Bölker, und ich glaube, es ist Kohfeldt, der aber auch mit einer, so einer, der schrödert dann quasi so, wenn du weißt, was ich meine. Und das ist schon, also man hat das Gefühl, dass bei Bremen verstanden wurde, dass sie mit allen Mitteln, legal oder grau, sagen wir es mal, denn es ist schon nicht in Ordnung, wenn da so viel reingebrüllt wird und immer, ich hatte ja auch von diesen gelben Karten vorher nichts, und das ist ja wohl passiert, und ich glaube, daran hat Hütter sehr Anstoß genommen. Aber du merkst halt, in Bremen kämpfen sie, weil sie wissen, dass sie da mit allen Mitteln kämpfen müssen, tun sie es auch. Das ist vielleicht sowas, was in Gelsenkirchen schon relativ zu Beginn der Hinrunde, als ja auch Herr Baum kam mit dem, da muss ich nochmal zukommen, aber diesen Einsatz, ich weiß schon, wie ich das machen muss. Übrigens, Herr Baum hatte ja Schalke auf 18 getippt in der Sky-Tabelle. Das ist der einzige Platz, den er richtig
hat. Ja,
nur so, by the way. Ja, nee, also ich, Kohfeldt, ich hab's vorhin schon gesagt, ich finde, man kann ihm noch höher anrechnen, dass er diese irgendwann ja auch Mission Impossible mit Bremen geschafft hat, aber, und das sehe ich einen kleinen Ticken anders auch als du, ich finde ihn auch nach dem Spiel, gerade was die Kollegen angeht, manchmal ein bisschen. Ja, ich finde, da muss er noch einen kleinen Tick reifen. Also da gab es dann so einen Spruch so nach dem Motto, das haben wir nur, wenn Frankfurt da ist. Also das, Hütter hat ja heute auch gesagt, das hat er schon anders auch von zum Beispiel Glasner aus Wolfsburg und anderen Trainern gehört, dass das schon ein bisschen over the top sei. Und das, ja, ich wiederhole mich, wenn ich das mit den Mitteln sage. Aber das ist schon krass, das zu sehen. Das ist natürlich auch was, wo die Medien und wir uns dann jetzt auch kurz drauf gestürzt haben. Den Zirkus Bundesliga, den wir dann einmal sehen, und super. So soll es ja dann eigentlich auch sein. Solche Typen, auch solche, für solche Auseinandersetzungen, dass mal was, dass es mal ein bisschen hoch hergeht, dafür wollen wir das ja eigentlich auch sehen.
Naja, und da sehe ich eine gewisse Analogie, also mir ist das ja persönlich trotzdem auch ein bisschen viel Zirkus, aber ich sehe eine gewisse Analogie zu Christian Streich, auch so im Verhalten, und Streich ist dem kann man nun keine mangelnde Reife, glaube ich, unterstellen, aber auch eine große eine große Emotionalität, und die finde ich so von der trotzdem ihnen zugestandenen Reflexionsfähigkeit durchaus so ein bisschen auf einer vergleichbaren Ebene. Und ich glaube ja, der nächste Entwicklungsschritt für Kohfeldt sollte dann beispielsweise auch im Borussia-Park etwas länger stattfinden. Also ich sehe den tatsächlich, ich sehe den tatsächlich als potenziellen Mann in Gladbach, weil das wäre für ihn der nächste Schritt mit einer, wenn die ein paar Verluste werden sie wohl erleiden, was Abgänge angeht, aber mit einer Grundstruktur versehenen Mannschaft, die derzeit sicherlich auch etwas höher einzuschätzen ist als Werder Bremen, das wäre so der nächste Schritt. Und ich finde, er und Eberl, die, glaube ich, so wie ich die aus meiner Sicht so wahrnehme, die würden ganz gut zusammenpassen.
Ich wollte vorhin bei Gladbach noch eine Sache sagen. Ich glaube, das hat immer auch damit zu tun, ob sie jetzt sportlich irgendwas, also wenn sie jetzt gesetzt den Fall, das klingt wirklich bescheuert, wenn ich sage, ich würde sie ja auch dann, wenn sie uns jetzt Dienstag ist das, glaube ich, raushauen, will ich auch, dass Gladbach den Pokal gewinnen, weil ich denen das gönne. Und weil das von den Vereinen, also natürlich mit Abstand von Holstein Kiel, das ist aber, glaube ich, nicht realistisch. Aber ich würde es denen halt gönnen, dann hätten sie internationales Geschäft. Und dann ist natürlich die Frage, wie viel sie auch verkaufen müssen. Denn wenn alle Spieler eine AK haben, ist das in Corona-Zeiten natürlich auch eine sichere Bank, dass du sagen kannst, ja, sorry, also die 25 plus X
müsst ihr auch hinlegen.
Genau, klar. Also Neuhaus hat ja anscheinend eine für 40. Das ist in Corona-Zeiten, außer für den FC Bayern, richtig viel Geld. Und ich sehe ihn ehrlich gesagt noch nicht in Liverpool oder wo er schon hingeschrieben wurde. Ich würde ihm auch dringend raten, also, das sich genau zu überlegen, ob er das jetzt schon machen
Schritte will. Diese Schritte machen keinen Sinn. Und also ich mag den ja ganz gerne spielen sehen, weil ich finde, der hat ja auch so ein bisschen mit Thiago manchmal vergleichbare Eleganz, auch wenn der Körperbau nochmal ein ganz anderer ist, weil Neuhaus da durchaus ein bisschen größer kräftiger kann ich gar nicht sagen, aber halt durch die Größe so ein bisschen natürlich eigentlich an Eleganz einbüßt. Trotzdem ist der elegant, und ich hoffe, dass der auf jeden Fall seinen Weg weitermacht, und ich glaube, dass der auch ganz gut beraten wäre, wenn er vielleicht auch noch mindestens ein Jahr in Gladbach bleiben würde. Unter einem neuen Trainer vielleicht auch nochmal was Neues kennenlernt, auch in Gladbach, und danach kann er von mir aus dann ja auch ob es dann die Bayern sein werden, das wäre vermutlich ja der logischere Schritt als jetzt aus meiner Sicht nach Dortmund zu gehen, aber das wird man dann ja auch sehen müssen. Man darf da gespannt sein. Also Gladbach, also Pokalsieg, das hätte eine Pointe. Also gut, auch wenn ich am ehesten Holstein Kiel das derzeit gönne, aber das wäre halt also das mit dem Titel zu krönen, das hätte was, finde ich, so die Geschichte, ja, die Rose und Eber, ja, da gestartet haben. Und
es wäre einfach schön, auch das mal so entgegen dieses Trends, dass du so eine Lame Duck dann irgendwann auch so, dass du die halt abschießen musst, um im Bild zu bleiben. Also das meine ich jetzt nicht martialisch, ja, sondern im Sinne des Jägers. Ja. Und zu Kofeld, ja, hatte ich noch einen Gedanken, den ich nicht verlieren darf. Es wäre schön, mal so eine Trainerlaufbahn auch zu sehen, dass man nicht durch Entlassung einen neuen Job kriegt, sondern durch, also ich finde das mal schön, wenn man, ich spreche jetzt gar nicht über Rose, aber wenn man mal einen Trainerschritt als nächstes als Trainer geht und nicht dass, ja, durch Maßnahmen des Vereins, dass man dazu genötigt wird, dass man dann in Bremen beispielsweise entlassen würde und dann einen neuen Verein sich suchen müsste, sondern ich fände das schon,
ja,
cool. Und ich bin gespannt, ob ihn Eberl auf dem Zettel hat. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass ein Kandidat-Trainer wird, den wir jetzt noch gar nicht diskutiert haben oder noch nicht auf dem Tableau ist. Also bin gespannt.
Also Tommy Schmidt, er hatte Kofeld ja auf jeden Fall auf der Liste. Ja,
ausgeschlossen.
Das war wirklich der lustigste.
Ja, da hat Tommy Schmidt
das lustigste Satz,
muss man echt sagen.
Ja, hat er wirklich. Also für alle, die es nicht gelesen haben, Tommy Schmidt ist ja einer der zwei von Gemischten Hack, dem relativ bekannten Spotify-Podcast, der so ein bisschen, also wenig Fußball, viel Humor so hat. Und Tommy Schmidt ist Hardcore-Gladbach-Fan und hat geschrieben, dass er Kofeld nicht in Gladbach, glaubt, dass er in Gladbach was wird, weil Dortmund ihn nicht haben wollen würde. Und das ist natürlich schon ein ganz lustiger Satz.
Er könnte ihn sich nicht in Dortmund vorstellen. Ja.
Er könnte ihn sich nicht in Dortmund vorstellen. Das war ein schöner Satz dafür, dass er in Gladbach gehandelt wurde. Ja, dann können wir das Thema, glaube ich, auch abschließen. Und dann schlage ich vor.
Kommen wir zum Spaßthema Europa League.
Oder wollen wir erstmal über das Thema Derby sprechen?
Ja. Mag ich auch lieber.
Wir wollten das ja so ein bisschen. Genau, der Anlass, haben wir ja schon gesagt, ist das Stadtderby morgen in Hamburg, aber wollten mal ein bisschen allgemeiner über das Thema Derby sprechen und ich versuche es mal so ein bisschen so einzuleiten. Wir haben ja selber auch mal Fußball gespielt, Timo, und wir haben ja nun auf Kreisebene gespielt und da hat man ja gefühlt erstmal lauter, ja, Derbys, aber man hat ja auch Stadtderbys. Wir kommen ja beide, verraten wir jetzt nicht zu viel, aus Schleswig und du hast beim VfR Schleswig gespielt. Korrekt. Dann gibt es in Schleswig noch so den damals, als wir ja eben klein waren, so erfolgreichsten Schleswiger Club, das ist Schleswig 06. Und ich habe ja, nachdem ich beim VfR mal ganz kurz angefangen habe, mein Fußballerleben beim TSV Friedrichsberg Bußdorf verbracht. Das ist ein Stadtteil.
Hast du eigentlich eine AK gehabt oder wie bist du da hingegangen?
Ja, ich bin für zwei Salmiak-Bonbons, glaube ich, dann habe ich es rüber gemacht. Nee, es war ja die Geschichte, dass wir beim VfR damals gab es keine, genau, E- und F-Jugend, nur ab D-Jugend. Da habe ich mittrainiert als 5-6-jähriger Butschi. Das war aber ein bisschen too much. Und dann ist ein anderer Kumpel und ich haben dann rüber gemacht.
Über die Grenze.
Ja, und ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt, weil ich erinnere mich tatsächlich mit großer Freude immer an die Duelle gegen, in dem Falle war es dann ja Schleswig 06, die unser ärgster Derby-Konkurrent waren.
Vergiss nicht Schleswig EF, ne? Auch noch
ein Derby. Ja, SEF war ja damals immer so ein bisschen am Abstinken. Also da sind wir immer hingefahren und haben da immer relativ hoch gewonnen eigentlich.
Deswegen. Wir sagen
niemand schlecht. Und VfR, wir waren ja auch auf Bezirksebene. Also ich kann mich an zwei denkwürdige Spiele erinnern. Einmal Kreispokal in der F-Jugend. Da haben wir gegen 06 in Süderbrarup gespielt und haben im Elfmeterschießen gewonnen. Und ich, weil wir waren zusammen in einer Kabine und ich kannte halt alle eigentlich von der anderen Seite. Also viele Mitschüler aus der Grundschule, so, mit denen ich da, gegen die ich da gekickt habe und gegen die wir halt dieses Ding gewonnen haben. Und sehr denkwürdig, da waren wir dann auch schon ein bisschen älter, C-Jugend, Bezirksliga und Heimspiel gegen Schleswig 06, die gerade richtig aufgerüstet hatten. Und dann haben wir sie 2-1 nach Hause geschickt. Das war auch sensationell. Das zum Thema Derby, eigene Erfahrung. Das waren schon immer geile, ja, Spiele. Und ich, wenn ich jetzt mal zurück erinnere mich auch, ich habe ja nun dann leider nur im Jugendfußball reüssiert und nach der A-Jugend dann nicht weitergemacht. Das war immer was Besonderes, weil es war immer ein Knistern. Wir hatten nun auch noch, das ist dann eher Nachbarschaftsduell, kann man ja aber auch durchaus noch als Derby werten, auch wenn es dann nicht gleiche Stadt ist, sondern Umlandverein, Eichenübel, haben wir halt auch immer gut ausgesehen. Also gerade so in den Spielen, in denen es um so, ja, Rivalitäten ging. Und das macht ja ein Derby aus. Zwei Faktoren machen Derbys aus. Einmal natürlich eine sportliche Rivalität. Manchmal auch ein sehr krasses, insofern Gefälle, als dass eigentlich klar ist, wer der Favorit ist und wer eher so der Underdog ist. Und natürlich zum Derby gehört auf jeden Fall immer die geografische Nähe der Vereine dazu. Wie sieht's bei dir aus? Kannst du dich an solche Spiele auch noch selber erinnern?
Ja, weil das, du sagst es, das war das Salz in der Suppe des Fußballerlebens, dass man einfach dann gegen Klassenkameraden oder gegen Jungs einen Jahrgang über einen, die auf der gleichen Schule waren, versucht hat zu gewinnen. Und das natürlich dann auch die Fahrten extrem kurz waren, da sind natürlich jetzt im ganz geringen Rahmen, aber da sind dann auch mehr Leute da gewesen und da war einfach mehr Pfeffer drin, Salz und Pfeffer, weil jetzt beides in einem Satz, habe ich das verwurschtelt, sehr schön, der Koch in mir. Ich glaube auch so, um so ein bisschen in die Folklore einzudriften, ich glaube auch, dass das gerade so in den Derbys, die uns so aus der großen Fußballwelt vorschweben, sprich, also gerade in der Bundesliga Schalke gegen Dortmund, HSV gegen St. Pauli, HSV gegen Bremen, das sind natürlich Duelle auch, wo auch die regionale Nähe oder die regionalen Bezüge einfach größer sind. Ich stelle mir das auch schon so in den 60ern vor, dass man da halt, dass man da auch seinesgleichen kannte und dass man da auch den wusste, gegen wen man da aufläuft und da, ich glaube ja auch wirklich nochmal vielleicht sogar mehr echte Schärfe drin war, so auf dem Platz und auf den Rängen vielleicht etwas weniger, wo es ja heute gefühlt ein bisschen andersrum ist, weiß ich doch.
Ja,
in den letzten Jahren ja nicht mehr so viele, aber so, wenn ich an die Generation Hövedes und Co. bei Schalke denke und dann bei Borussia Dortmund, dann Hummels und Reus, die kennen sich dann ja auch immer schon aus den Nationalmannschaften, also aus den U's wie dann auch aus der A-Nationalmannschaft. Und dann ist natürlich auf dem Feld, glaube ich, der Respekt untereinander schon ein bisschen größer, als es noch in den 60er, 70er war. Aber natürlich die Brisanz auf den Rängen, finde ich, auch in den letzten Jahren doch deutlich zugenommen hat. Und ich würde ja auch sowas wie Pauli gegen Rostock war auch noch so ein Derby, was immer viel, viel Feuer hatte. Und heutzutage, man darf immer nicht vergessen, es geht ja sowieso in jedem Derby nur um 3 Punkte. Aber es ist fast ein Jammer, dass wir immer weniger Erstliga-Derbys haben. Also und wir freuen uns so wie morgen auf ein Hamburger Derby. Vielleicht war es vor knapp einer Woche das letzte, zumindest für ein Jahr, das letzte Derby in der Bundesliga von Schalke gegen Dortmund. Wir haben, du bist ja Bayern-kritischer Begleiter, Schrägstrich-Fan. Und ich habe ja auch im Vorgespräch mal gefragt oder in einer Vor-WhatsApp-Nachricht, wie das so für dich ist. Euch fehlt ja tatsächlich seit Jahren ein Münchener Derby.
Ja, absolut. Ich komme jetzt mal ein bisschen mit Statistik. Und zwar von den 10 am häufigsten ausgetragenen Fußballderbys in Deutschland. Da gibt es derzeit tatsächlich aus der Top 10 2 Spiele, die von der Ligenzugehörigkeit in dieser Saison stattgefunden haben. Das ist einmal das Duell Schalke gegen Dortmund, was, hast du ja schön gesagt, gerade eben möglicherweise im nächsten Jahr so auch nicht mehr stattfinden wird. Und es ist das Duell Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96, die beide in der zweiten Liga sind. Es sind 3. Denn was es auch noch gibt, ist natürlich derzeit auch das rheinische Derby Köln gegen Gladbach. Aber aus den von den Top 10 häufigsten Duellen, ich habe auch noch vergessen, das Franken-Derby, was das Top-Duell ist, also am meisten ausgetragen mit 267 Spielen, kann auch derzeit noch stattfinden. Nürnberg-Greuther Fürth, sind also von 4, aber dann auch nur, also von 10 auch nur 4, die überhaupt von den Ligenzugehörigkeiten stattfinden können. Finde ich auch ganz spannend. Ja. Ich gebe dir komplett recht, was ja auch auffällig ist, dass das viel mehr eigentlich bei den Fans derzeit so eine Rolle spielt. Also, was wir gesagt haben, wir kennen es natürlich kleinere Ebene, dass wir aber auch als Spieler heiß waren und ist halt auch, wir haben da ja auch gegen Kumpel gespielt, aber dass man das in dem Moment halt auch vergessen hat und gesagt hat,
auf jeden Fall
für das Prestige will ich hier, hau ich dem im Endeffekt auch gehe ich halt auch richtig mit einer gewissen Härte in den Zweikampf, ne? Und ja, das wollte ich nur mal so statistisch sagen. Zu deiner Frage. Ja, wir haben ja eingangs ein bisschen drüber geschrieben auch. Und ich vermisse das Münchner Derby wirklich sehr. Das war immer ein Highlight. Auch da war ja immer so ganz klar, wer eigentlich als Favorit in dieses Spiel geht. Das sind dann schon immer wir Roten gewesen gegen die Blauen. gegen die 60er. Aber in den paar Jahren, in denen es ja häufiger zu den Duellen gekommen ist, war ja auch da in der Regel ein Sieg der Bayern dann schon obligatorisch. Aber wenn dann mal die 60er gewonnen haben, war das halt auch echt ein richtiger fetter Schlag in die Magengrube. Und konnte halt auch erst im nächsten Spiel gegeneinander wieder ausgeglichen werden. Weshalb das derzeit auch so bitter ist, dass es zu diesen Spielen eben leider gar nicht kommen kann. Ne? Ja. Also es gibt das ja jetzt in kleinerer Form, wenn die beiden, also unsere kleinere Filiale, also die U23 dann halt in der dritten Liga gegen die Löwen spielt. Aber das ist natürlich ein bisschen was anderes, als wären es beide erste Mannschaften, die gegeneinander spielen. Ne?
Ja, und wenn man so in Erinnerung kramt, mir fallen aus verschiedenen Jahren, jetzt auch bei Bayern gegen die Löwen, fallen mir immer Spiele ein, immer Situationen ein, immer Mario Basler, der auf Werner Lorand einschreit und der schreit zurück und die geben sich's richtig und Helmut Krug, der nicht den besten Tag als Schiri hatte und dann sich von Uli Hoeneß anhören musste, dass er hier wohl kein Spiel mehr pfeifen wird. Ich kann mich an dieses wirklich krass, also das 96 gegen Braunschweig Derby, das ist mir auch wirklich noch nie so präsent gewesen wie dann in der ersten Liga, als das dann wirklich Hochrisiko ist, noch euphemisiert. Also da war ja richtig Alarm in Hannover und wir haben ja dann ja auch so Derbys, wenn wir kurz den Blick international richten, wir gehen jetzt nicht nach Südamerika, sondern wenn ich so an Frankreich denke, also da ist ja Paris gegen Marseille eine Art von merkwürdiger Rivalität und hat Derby-Charakter, würde ich zumindest sagen. Und da sind wir ja trotz, oder abseits, wenn Corona nicht Zuschauer den Eingang ins Stadion verwehrt, da dürfen keine Gästefans mehr mitkommen. Also wir müssen mal hoffen, dass jetzt haben wir gerade gesagt, es gibt immer weniger Derbys, aber es soll kein Appell sein an die Ultragruppierung oder an die Fans, aber es wäre halt auch schön, dass trotz aller sportlichen Rivalität und auch der Rivalität auf den Rängen, die auch zur Folklore und zur Stimmung dazugehört, dass man dennoch friedlich in Anführungsstrichen bleibt und das auf dem Platz und auf den Rängen mit Worten austrägt und den Worten aber bitte keine Taten folgen lässt, weil das ist, also das hat mich so vor ein paar, ich glaube, ich habe das vor 15 Jahren mitbekommen von diesen Derbys ohne Fans in Marseille und Paris und das finde ich, das ist so, also ich glaube, wenn man da heute
sich halt nicht hinentwickeln, ne?
Das tut den am meisten weh, dass wenn jetzt zum Beispiel am kommenden Dienstag, also stell dir mal das Spiel Gladbach gegen Dortmund mit Fans vor. Mit der Situation und der Konstellation. Das hätte, es hätte gebrannt, also im bildlichen Sinne.
Ja, aber gut, dass du das nochmal so sagst, weil ich sehe das auch so, Rivalität und eine gesunde sportliche Auseinandersetzung ist das eine, aber so eine übertriebene Feindseligkeit, und das wird morgen ja auch ohne Fans in Hamburg ja zum Glück etwas weniger die Rolle spielen, das gehört halt schon mit dazu, dem anderen dann auch jetzt als Gegner, aber nicht als Feind zu sehen. Das kannst du auch auf andere Situationen im Sport natürlich beziehen, aber in Derbys hat das eben nochmal so einen besonderen emotionalen Charakter. Daher dahingehend finde ich deinen Appell ganz gut. Abschließend vielleicht einmal dazu, weil du gesagt hast, über Südamerika würdest du jetzt selber nicht sprechen wollen. Ich würde einmal nur gern das Thema das Derby Boca gegen River Plate mal nennen, nämlich als krasses Beispiel für sowas, wo das entartet. Da ist es in den letzten Jahren eben auch öfter mal zu Toten gekommen. Ne? Also da reden wir über Derbys, wo da der sportliche Charakter dann schon vor diesen Auseinandersetzungen sehr zurückgedrängt wird. Und das soll halt nicht sein. Also ich finde Derbys deswegen, weil sie einen sehr ausgeprägten sportlichen Charakter haben, super interessant, und vermisse daher eben das Münchner Derby, vermisse auch sehr das Nordderby, muss ich sagen. Das habe ich auch ein, zwei Mal im Stadion miterlebt in Hamburg gegen Bremen. Das hat schon immer eine sehr, sehr besondere Atmosphäre gehabt. Selber auch öfter mal hier vor Ort in Kiel dabei gewesen, das Schleswig-Holstein-Derby, Lübeck gegen Holstein. Das hat eine ganz, also das ist ja natürlich auch nochmal sehr feindselig, aber das hat eben auch nochmal eine sehr ausgeprägte Note. Und das vielleicht nur nochmal dazu. Leider werden Derbys gefühlt so ein bisschen weniger. Und ich hoffe, dass es vielleicht in Zukunft wieder öfter mal dazu kommt. Ja,
weil sie auch so, also ich kann mich, du erinnerst dich meist an Titel und dann erinnerst du dich an, was hat eigentlich zu diesem Titel geführt. Und da fällt mir beim jetzt bei Schwarz-Gelb natürlich fallen mir Spiele ein wie 2012 spielst du, ich glaube, du spielst mittwochs gegen Bayern und gewinnst das 1-0 und spielst Samstag in Gelsenkirchen und gewinnst das 2-0 oder 2-1. Guck mal, ich weiß schon nicht mehr das Ergebnis, ich weiß aber, dass der Ausgang erfolgreich war und dass das für mich auch der Moment war, dass ich damals, habe ich mir nicht Corona-bedingt mal einen Bart stehen lassen, sondern habe den einfach nicht abrasiert, weil ich gesagt habe, ich mache den erst ab, wenn ich ziemlich sicher sein kann, dass Dortmund nochmal Meister wird. Was wirklich, wo mich Leute angeguckt haben, meinen, spinnst du? Und ja, nach dem Spiel habe ich ihn abgemacht, weil ich mir wirklich sicher war, dass das der Meilenstein war, den man erklimmen muss. Muss man Meilenstein erreichen, den man erreichen muss.
Erreichen, ja.
Ja, wollen wir jetzt zum Lieblingsthema kommen, Europa League?
Ja. Lass uns aber, da müssen wir ja auch gar nicht so viele Sätze verlieren, weil, also, das ist einfach wirklich so enttäuschend, wie wenig ernsthaft man diese, man kann ihn ja mal so ein bisschen, die zweite Liga der europäischen Wettbewerbe kann man ihn schon nennen, aber von den Namen der Teilnehmer finde ich auch das ein bisschen ungewöhnlich. Und ich bin immer wieder enttäuscht, wie wenig Bereitschaft die deutschen Teilnehmer haben. Frankfurt war da wirklich eine sehr, sehr dankenswerte Ausnahme in den letzten Jahren, sich da am Donnerstagabend mal den Hintern aufzureißen. Also das ist echt, und für die 5-Jahreswertung ist das auch ein Bärendienst. Also das muss man mal in aller Deutlichkeit sagen. Das kannst du in der Champions League, so gut wie die Bayern da letztes Jahr ja auch natürlich performt haben und sicherlich dieses Jahr Dortmund und Bayern, glaube ich, schon mindestens das Viertelfinale dann auch beide erreichen. Das kannst du da gar nicht ausgleichen.
Ja, ich sehe es tatsächlich, Moment, ich sehe es ein bisschen anders, weil, also nicht komplett, ich bin dabei, dass es schon schwierig scheint für einige, sich für die Europa League zu motivieren, gleichwohl ich in der besonderen Konstellation dieses Jahr auch sehe, dass wir mit Hoffenheim eine Mannschaft hatten, die in der Liga, ich weiß gar nicht, ob sie underperformed, aber einfach echte große Baustellen, was Personalsorgen angeht, hatte. Ja, und aber bei Leverkusen bin ich bei dir. Also da finde ich schon,
das ist zu wenig.
Das kann mir auch niemand erklären. Also das kann mir niemand.
Wir reden bei allem Respekt auch für so eine Mannschaft wie Young Boys Bern. Da war Adi Hütter ja vor seinem Engagement bei der Eintracht
wichtig, ja auch wichtige Trainer. Floskel auch bei so was, dass man immer sagt, bei allem Respekt vor. Ja, ne? Also klar, bin ich aber. Ja. Du hast ja recht.
Ne, also der hat da den Meistertitel mit den Young Boys eingefahren und ich glaube, die waren da vorher auch lange Jahre, weil Basel da ja auch so eine Dominanz ausgestrahlt hat.
Bachablösung, sagt er
heute. Eben auch nach langer Zeit mal wieder ein anderer Titelträger. Aber mit allem gebührlichen Respekt gegen die Young Boys Bern musst du weiterkommen. Vor allen Dingen, du hast ja schon im Hinspiel einen Rückstand aufgeholt, um noch 4-3 zu verlieren. Ja. Aber auch ein 4-3 ist ja eigentlich ein gutes Ergebnis, um zu Hause mit einem Sieg, der reicht.
Gewinnst 1-0.
Außer und, natürlich dann, ja. Und das ist gar nichts. Also das ist so eine Unterperformance, dass, bei Hoffenheim gebe ich dir in Teilen recht, na klar. Also die haben eine schwierige Saison auch in der Liga durchzustehen und die konnte man jetzt da, Molde, ne?
Ja.
Aber die konnte man da trotzdem nicht fest buchen. Aber als Gesamtperformance ist das einfach echt dünn und kann einem für die 5-Jahres-Wertung nicht gefallen. Und ich finde, das ist, macht auch international. Also, es gibt ja dann auch so Ligen und Länder, die einen gewissen Ruf ausstrahlen. Und ich glaube, uns Deutsche nimmt in der Euroleague auch keiner ernst. Also, da weißt du halt, da kannst du halt auch als Young Boys Bern nach Leverkusen fahren und da weiterkommen. Und das ist sowas, das ist so ein Bärendienst für den deutschen Fußball. Das gefällt mir einfach nicht. Und da habe ich eine größere Erwartung von den Vereinen, die auch Euroleague spielen. Und da war Frankfurt wirklich eine gute Ausnahme in den letzten Jahren.
Ja, es fehlt natürlich aufgrund, also wir haben vielleicht auch, wir haben so Platz 4, haben wir einfach sehr viele in der Verlosung, sodass dann alles, was unter Platz 4 ist, für viele auch schon eine Enttäuschung ist. Und man dann die Europa League vielleicht, oder der Europa League nicht die Aufmerksamkeit zukommen lässt, die sie verdienen würde, die sie auch bräuchte und auch was den Kader angeht, dass man sich darauf einstellt, dass man zweigleisig plant. Ich erinnere mich noch an Rangnick bei RB, der quasi den Plan entwickelt hatte, zwei verschiedene Mannschaften in Liga und Europa League zu benutzen, was er dann nicht in die Tat umgesetzt hatte, aber er hatte zumindest mal das Denkmuster ausgegeben, was ich damals merkwürdig fand, aber im Nachhinein man das vielleicht sogar verstehen kann, aber es ist halt keine Konstanz der Truppen da. Wir hatten mal Hertha, wir haben jetzt mal Hoffenheim, wir hatten mal zweimal Frankfurt, dann rutscht mal auf einmal Freiburg rein, die scheiden dann manchmal in der Quali schon aus. Dieses Mal scheidet übrigens, das ist der Armutszeugnis beginnt ja schon vor der Gruppenphase mit Wolfsburg. Ja, das kann nicht der Ernst und der Anspruch von VfL Wolfsburg sein, sich dort in Athen zwei Dinge einschenken zu lassen.
Ja, gebe ich dir recht. Klar.
Ja, und wir ruhen uns dann manchmal, glaube ich, auch zu sehr auf dem FC Bayern als Aushängeschild und Leuchtturm des deutschen Fußballs aus, weil ja, dieser Leuchtturm strahlt dann, aber dann brauchen wir uns doch bitte auch nicht über Langeweile in der Liga wundern, wenn wir das nicht bewerkstelligen können, als Liga diese Europa League mal ernster zu nehmen und mal wirklich einen Fokus drauf zu legen. Es muss ja anscheinend wieder irgendwie eine Truppe das so annehmen wie Frankfurt, und das ist dann die Ausnahme, an die wir uns erinnern. Das ist doch traurig. Und es macht, ich freue mich jetzt schon auf die Conference League. Also, wen wollen wir da denn A hinschicken und B, wie soll das denn enden? Ja. Also, wenn schon die Europa League diesen, da hat natürlich auch Beckenbauer beim Vorgängercup vielleicht den Bärendienst des Verlierer-Cup, den er dann aber gewonnen hat übrigens, 96.
Ja, auch schön. Eben. Also,
aber naja.
Aber wenn ich mir dann die Namen angucke, dann muss ich schon sagen, da sind ja dann auch Mannschaften, die aus der, also Dritte in der Champions League geworden sind und dadurch in der Europa League nochmal überwindet haben.
Achtelfinale Manchester United gegen den AC Milan. Also das hätten mir vor 15 Jahren, hätten wir gesagt, das ist ein Champions League Finale.
Ja, deswegen, eben. Also Arsenal ist mit in der Verlosung dabei, Ajax ist noch mit dabei. Bei Neapel ist, glaube ich, Granada nämlich weitergekommen, auch lustig.
Da hat der kleine Giftzwerg auch gegiftet, das war nicht gut.
Und zum Glück ja fast für den deutschen Fußball, wir streiten uns ja so ein bisschen mit den Italienern um den dritten Platz, sage ich mal. Von unten können wir zum Glück immer noch sagen, dass auch die Franzosen und die Portugiesen jetzt nicht so überperformen, als dass sie uns sofort gefährlich werden würden. Aber noch weitere Saisons auf dem Niveau in der Euroleague, und auch das Thema wird sich irgendwann nochmal stellen für uns. Und da warne ich vor.
Kann ich wirklich nur vorwarnen,
das so auf die leichte Schulter zu nehmen und es so wenig ernst zu nehmen. Also da muss gerne wieder mehr Frankfurt und weniger das, was von anderen Vereinen dann da so vorgelebt wird, gerade gezeigt werden.
Meine steile These. Kann man Liga, also kann man das von offizieller Liga-Seite, weil mir fällt jetzt das Beispiel Frankreich ein und auch Italien, aber da glaube ich häufig zu Champions League-Anlässen, da wird halt ein Spieltag halt auch mal ein bisschen anders gestaltet. Also da spielt dann Paris so, dass sie für die Europa-Cup-Aufgaben dann mehr Luft haben und mehr Zeit haben, um sich auszukurieren, auch mental. Man vergisst natürlich auch immer dieses Mentale. Dieses Reisen ist momentan sowieso doof aufgrund Corona, aber dieses Mentale, das sagen ja auch die Bayern-Spieler. Und das wäre mal ein Denkansatz. Wir haben ja gerade eine Taskforce Profifußball, dass man, wenn man da was verändern möchte, natürlich da vielleicht noch mehr Flexibilität reinbaut, Spieltage auch mal.
Aber bring das mal den Fans bei, ne?
Ja, natürlich, das weiß ich auch, aber ich glaube, wenn du den Fans das vernünftig kommunizierst und das so transparent machst, dass du auch wirklich weißt, dass es halt nicht am Montagabend dann nicht Augsburg gegen Köln spielen oder sonstige Vereine, die dann so angesetzt werden, so nach dem Motto, die müssen ja dann auch mal bei Datsen, also bei The Zone laufen, dann finde ich, dann kann man das verkaufen. Das ist immer, für mich immer eine Frage der Transparenz und der Kommunikation. Und wenn man was das ist die häufigste Ausrede, ja, wir spielen ja am Wochenende wieder gegen RB oder
dann kannst du recht. Diese Ausrede über den Spielplan könnte man, über die Spielplangestaltung könnte man es für den Clubs jedenfalls etwas leichter machen. Und das ist vielleicht aber auch das Einzige, wo die Liga dann halt auch was machen kann, weil ansonsten kann sie ja wenig fordern. Also sie kann ja dann auch nicht sagen, um unseren Ruf international zu wahren, müsst ihr aber schon da mit der besten Mannschaft hinfahren. Also so ein Eingriff ist ja nicht möglich. Es ginge über die Spielplangestaltung. Das würde aus meiner Sicht aber tatsächlich ja heißen, dass die Fans auch etwas flexibler mit den Spielplänen oder mit den Spieltagen zerfaserter nochmal umgehen müssten. Aber wenn man es ihnen vielleicht auch klar macht, dass wir ansonsten in Deutschland Gefahr laufen, halt tatsächlich dann auch so in die zweite Liga international abzugleiten. Ich glaube, das kann ja keinem Fan gefallen. Ne? Also, weil selbst wenn wir so unter der Käseglocke Bundesliga gucken, das gibt es eben nicht. Da gibt es immer Abhängigkeiten. Und auch die Liga ist ja jetzt in den letzten Jahren nicht also zum Glück dieses Jahr wieder ein bisschen interessant, aber der fehlt ja manchmal auch so der krasse Wettbewerbsgeist, den es zum Beispiel in England zum Glück trotz viel höherer Geldsummen, die da auf dem Markt sind, ja durchaus gibt. Aber
du sprichst ja noch einen, wie ich finde, gewichtigen Punkt an, der dann von den Vereinen auch gespürt wird. Denn wenn aus den internationalen Vermarktungsrechten auch weniger Geld kommt,
das wäre die Folge.
Das ist dann die Folge, die spürt dann auch die ganze Liga. Und das wird dann zwangsläufig so kommen, weil das Geld überall durch Corona nicht mehr so locker sitzt, wie es vorher war. Also der TV-Abschluss in Deutschland hat ja schon gezeigt, dass es sogar leicht runterging und man darüber ja schon froh war zu dieser Zeit. Es wird ja international nicht besser auf einmal. Und wenn wir so performen, wie wir gerade performen und den einzigen Leuchtturm haben, der FC Bayern heißt, dann wird es halt langweilig. Also dann will das international auch keiner mehr sehen. Spanien und auch gerade ja England lebt ja von dem Kampf, von den Auseinandersetzungen auch auf Platz. Ich meine, in England musst du mal gucken, wie viele eigentlich um Platz 4 kämpfen können und wer da eigentlich alles in der Verlosung allein aus London ist und wer dann einfach zwangsläufig, es gibt 4 Plätze dafür, da werden also 3, 4 leer ausgehen. Und in Deutschland hast du, wie ich schon sagte, dieses Ding, mal ist es Hoffenheim, mal Mainz, vergessen wir vor ein paar Jahren, Mainz, Stuttgart war es dann mal. Du hast da nicht wie früher, so meine Fußballerinnerung, so Anfang, Mitte 90, dass du immer wusstest, der BVB spielt UEFA Cup und als es dann die Champions League irgendwann gab, spielen die Champions League. Ne? Da war einfach Konstanz drin und das fehlt. Und es kann wirklich, wie du auch sagst, es kann natürlich auch ein Qualitätsunterschied sein, aber ich glaube, es ist wirklich ein Annehmen dieses Wettbewerbs und das muss sich schleunigst ändern.
Ja, das ist doch ein guter Schlussappell zu diesem Thema. Also da wollen wir in den nächsten Jahren eine bessere Performance sehen von den Mannschaften, die da teilnehmen. Das war dieses Jahr auf jeden Fall einfach wirklich viel zu wenig. Und vielleicht nehmen die Vereine das wieder ein bisschen ernster. Dann lass uns noch mal ganz kurz zu unserer kleinen süßen KSV kommen, die eine ein bisschen komische Woche, finde ich, hinter sich hat. Ein Spiel, das über weite Strecken sehr, sehr dominant auswärts gestaltet wurde. Dass man auf die letzten Meter also sau unglücklich verloren hat gegen Fürth und damit ja auch so ein bisschen dieses 6-Punkte-Spiel verloren hat. Und gleichzeitig dann der Spieltag drauf, wo man, finde ich, für ein Heimspiel das war schon eine sehr, sehr, sehr durchschnittliche Leistung, die man gegen Aue gezeigt hat, aber mit ein bisschen Glück wieder einem Elfmeter, den man bekommen hat, in dem Falle aber klar. Einer, der zumindest zu Recht so gepfiffen wurde, einen knappen 1-0-Sieg dann mit nach Hause gebracht hat und durch gleichzeitig Unentschieden von Fürth dieser 6-Punkte-Sieg am Montag dann gar nicht so viel tabellarisch gebracht hat.
Ja, ist schon krass.
Und also wirklich ein bisschen glücklich gelaufen für Holstein, weil ich hatte schon so ein bisschen die Befürchtung nach dem Montag, also mich hat es auch sehr geärgert, also mit so das Spiel, was mich in den letzten Monaten emotional so am meisten, sage ich mal, gestresst hat, weil ich es halt auch so als unnötig empfand, dass man dann zumindest nicht einen Punkt aus Fürth mitgenommen hat.
Wobei, also ich schlag mal den Bogen zwischen Samstag, also gestern und dann Montag zurück. Du hast gestern 3,5 Torchancen mit dem Elfmeter inbegriffen, würde ich jetzt sagen. Und Montag hast du 15.
Und du hast also für ein Auswärtsspiel Ballbesitz, Zeiten, Torchancen, da musst du so dermaßen, also eigentlich musst du dann Dreier mitnehmen, aber wenn, dann musst du diesen blöden, beschissenen Punkt dann jedenfalls sichern. Und das war auch,
ist einfach ein krasses Missverhältnis zwischen Aufwand und Ertrag gewesen. Und irgendwann hattest du schon das Gefühl, also erstmal 1-1 ist super ärgerlich, weil du das einfach schlecht verteidigst. Aber du hast dann irgendwann im Spiel gemerkt, und das waren nicht die taktischen Umstellungen, die da mir Tusche bei Sport 1
Dass das Ole Werner schuld gewesen sein soll?
Überhaupt nicht, nein. Glaube ich, echt. Also, es schien mir doch nicht ein Kraftproblem, aber ich glaube einfach, Fürth hatte vielleicht die etwas effizientere, die etwas schonendere Spielweise und konnte dann am Ende nochmal zulegen. Und das konnte Holstein auch qua dieses Missverhältnis Aufwand, Ertrag dann nicht mehr. Und das war super brutal. Und es wäre von der Erzählung her völlig normal gewesen, wenn man gestern 0-2 gegen Aue verliert durch zwei Tore, die dann vielleicht 2 Zentimeter nicht abseits waren. So hatte man zweimal.
Hatte man richtig Glück.
Ja, zweimal hatte man wirklich den Videobeweis auf seiner Seite. Das war beide Male, finde ich, äußerst knapp, aber waren richtige Entscheidungen. Dann kriegst du einen Elfmeter für dich und dann gewinnst du so ein Spiel 1-0 und denkst dir, also dieses berühmte, wir haben das ja schon mal zitiert, ich habe das Gefühl, die wollen gar nicht aufsteigen. Du kannst dann sagen, naja, also vielleicht können sich, haben wir glaube ich auch schon mal vor ein paar Wochen gesagt, vielleicht können sich dieses Jahr einfach nicht wehren, weil niemand außer Bochum jetzt diese wahnsinnige Serie startet und diese Konstanz an den Tag legt.
Ja.
Und das ist schon krass.
Naja gut, du musst natürlich jetzt noch nach Bochum, kann dann auch schon noch mal eine entscheidende Rolle spielen, wie du da aus dem Spiel rausgehst. Aber man ist weiterhin in der Verlosung um den Aufstieg, auch um den direkten Aufstieg. Es geht eben nicht nur um Platz 3, sondern es ist sogar noch die Meisterschaft in der zweiten Liga durchaus realistisch möglich. Und das ist jetzt wirklich so eine klassische Liga, wo es komplett auf die Tagesperformance an den einzelnen Spieltagen angeht. Und selbst wenn du dann gewinnst, tust du gut daran, zu sagen, das kann man ab dem 30. Spieltag kann man das nochmal anders sehen und wird man das auch nochmal anders sehen, aber bis zum 30. Spieltag ist es die reine Tagesperformance, weil die Liga auch so eng ist, dass du halt gegen den 18. schlecht aussehen kannst und trotzdem gewinnen kannst, du kannst aber auch gegen den verlieren, frag mal den HSV. Ja. Und also die zweite Liga ist von Wettbewerbscharakter eigentlich eine Paradeliga, wie sie sein sollte.
Ja. Umso krasser wird es halt wirklich, sollte der HSV wieder nicht aufsteigen und wird dann Schalke 04 dort auch die zweite Liga annehmen müssen, es klingt so bescheuert, aber man hat das Gefühl, es wird dann jedes Jahr noch schwieriger, überhaupt den Aufstieg zu schaffen. Ne? Also wenn man es nicht sofort wieder macht.
Ja.
Also wenn man nicht sofort.
Naja, und die Frage ist natürlich auch, also grundsätzlich ist natürlich ein Aufstieg in die Bundesliga erstmal in jedem Falle reizvoll. Und gerade für uns in Schleswig-Holstein, ich meine, wir haben das noch nie gehabt, das wäre halt ein krasses Novum. Und das wäre natürlich richtig geil, so ohne Frage. Also das wären wir hier aus dem Häuschen. Ja. Aber gleichzeitig birgt das natürlich auch eine Gefahr, dass wenn du das nicht gut und konsolidiert angehst und mit stabilen Strukturen in die Bundesliga gehst, dass du überdrehst und daraus halt ein krasser Bumerang-Effekt, dich auch sportlich wieder in ganz andere, schlechtere Gefilde dann bringen kann. Also das ist so eine Sache, da kann ein Verein natürlich auch dran scheitern, weil das was Großes ist, was du hier noch nicht hattest. Aber du hast es letzte Woche ja gesagt, den handelnden Personen hier in Kiel ist ja durchaus zuzutrauen mit Präsident Schneeklo, der ja nun eine große Verbindung zum Fußball hat als ehemaliger Spielerberater von vor allen Dingen auch Finn Bartels und anderen allerdings auch mit Wolfgang Schwenke, der nun mit dem THW extrem großen sportlichen Erfolg selber als Spieler erlebt hat und offenbar mit einer kaufmännischen Expertise die Dinge gut regelt in Kiel. Und dem Trainer vertraue ich zum Beispiel zu echt 100%, also dafür, dass das so ein junger Kerl, ich meine, das vergesse ich immer, dass der echt auch 8 Jahre jünger ist als meiner einer, der aber mit einer Ruhe da draußen agiert und der so viele richtige Entscheidungen dieses Jahr getroffen hat, auch mitten im Spiel noch in Umstellung. Und wenn es jemand dann irgendwie so auch dieses Jahr verdient hat, und wir sind natürlich eigentlich zu nahe dran, um das beurteilen zu können, aber dann wäre es halt auch Kiel, so, ne?
Ja, also ganz viel würde ich einfach nur einen Haken hintersetzen, hätte ich so wahrscheinlich auch gesagt, weil ich teile die Skepsis nicht so ganz, wenn es wirklich den Aufstieg geben sollte, weil du hast es dann aber auch selber gesagt, die handelnden Personen sind klingen und sind auf dem Papier so vernünftig, der Kader wirkt für mich gut zusammengestellt. Wenn man dann die in Anführungsstrichen Reihen vielleicht diesmal etwas mehr schließt und nicht so viele Leistungsträger abgeben muss, und das ist, glaube ich, dieses Jahr außerordentlich schwierig, weil viele Verträge auch auslaufen, aber wenn du denen natürlich die Perspektive geben kannst, Mensch, du spielst jetzt ein Jahr nochmal erste Liga bei uns und entweder finden wir eine Abmachung, dass du dann, wenn wir runtergehen sollten, natürlich bei einem entsprechenden Angebot, wenn wir dir keine Steine in den Weg legen, oder natürlich auch einfach denen auch sagst, du stellst dich jetzt ja ein Jahr nicht ins Zweitligaschaufenster, sondern ins Erstligaschaufenster. Deswegen, ich fände das äußerst reizvoll. Ich fand es schon vor 2-3 Jahren, als die Relegation anstand, es wäre einfach eine Sensation gewesen damals. so, wenn man jetzt so 3-4 Jahre retrospektiv sich anschaut, die sportliche Entwicklung war fast immer konstant mit diesem Schluck auf Schubert, mal ausgenommen. Ja, dementsprechend, ja. Ich wollte gar nicht so viel dazu sagen, weil du einfach schon vieles richtig zusammengefasst hattest. Wir gucken jetzt mal morgen, wo wir noch den Überbau-Derby uns ja gemacht haben, was der HSV auf St. Pauli bewerkstelligt. Das ist kein Selbstläufer, es ist keine Laufkundschaft.
Absolut nicht.
Und dafür zahle ich 3 Euro sehr gerne. Ich bin wirklich, ich bin gespannt, weil es der HSV, auch da ist natürlich eine Nordaffinität da, aber wenn man sich jetzt entscheiden müsste, aus unserer Perspektive würden wir natürlich, glaube ich, eher der KSV als dem HSV den Aufstieg wünschen.
Ja, mittlerweile ist das so. Ja.
Weil, ja, und ich habe so ein bisschen, dass mich beschleicht das Gefühl, dass morgen auch Form Qualität schlagen könnte. Und ich will keine Prognose da festlegen oder keine Prognose wagen, aber ich hab kein gutes Gefühl für HSV. Ja, und wenn sie dann, wir hatten das, glaube ich, letzte Woche schon mal gesagt, wenn sie dann innerhalb von kürzester Zeit von Platz 1 aus den Aufstiegsrängen rauschen sollten, dann kann es ganz, ganz unruhig werden haben.
Ja, durchaus. Aber wie gesagt, wir wollen ja keine großen Prognosen wagen. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Ist ja auch so, dass in den letzten Wochen häufig das spannendste Spiel so für mich dann Montagabend stattfindet. Also in den letzten Wochen die KSV und jetzt eben morgen das Hamburg-Duell, das Hamburg-Derby. Können wir sehr gespannt sein. Ich glaube, wir schwenken so langsam auf die Schlussgerade ein. Möchtest du noch irgendetwas loswerden?
In Bezug auf Fußball, weiß ich, ja.
Oder vielleicht ein Randthema, was mit Fußball zu tun hat. Du hattest ja, vielleicht können wir das noch mal so zum Abbinden vielleicht noch mal kurz machen, dieses Mobbing-Thema.
Ja, ich glaube, alle, die sich für Fußball interessieren, die haben in der Woche mitbekommen, dass es eine virale Kampagne gibt. Und zwar auch von wirklich mal, wie ich finde, nicht nur den vielleicht zweitreihen Spielern, sondern auch mit Toni Kroos, einfach einen mehrfachen Champions-League-Sieger und Weltmeister, der diese Aktion, ohne sie jetzt kurz Wonti-mäßig zu erklären, aber es werden halt Einträge aus Social Media von den attackierten Personen selber vorgelesen. Und was man da hört, ist schon, also das ist bar jeder Vernunft. Das ist einfach, wie ich finde, strafrechtlicher Bereich. Und ich finde es richtig wichtig und gut, dass auch wieder in dieser Zeit, in der natürlich für viele vielleicht auch das Ventil fehlt, weil man selber nicht so viel raus darf, weil man selber eingeschränkt ist, finde ich super, dass diese Aktion gestartet wurde. Ich weiß leider gerade gar nicht, der hat bestimmt einen ganz hippen, tollen Namen, der mir jetzt gerade nicht einfällt, aber ich finde das Prinzip sehr, sehr gut. Und es ist schon krass zu sehen, egal in welchem Fußball-Talk oder in welchem Gespräch man mal so fragt, Mensch, hast du oder haben sie auch schon mal was erlebt? Und jeder kann sagen, ja, ja. Und ich habe dann auch überlegt, Anzeige zu erstatten. Und einige haben dann das für sich bejaht, einige haben gesagt, das bringt eh nichts. Es ist so krass, weil das natürlich in der Anonymität anscheinend für einige so den rechtsfreien Raum Internet darstellt. Und ich finde es einfach sehr, sehr bezeichnend, dass das in der heutigen Zeit möglich ist, dass Menschen also denken, ich kann da alles schreiben. Also von, also was mich wirklich, wo ich dann auch wirklich nicht mehr tolerant sein kann und sagen kann, naja, aus der Emotion kann man ja sowas mal schreiben, wenn man, ich glaube, Ron-Robert Zieler schreibt, mach doch den Enkel. Also
ist gut, dass du genau das, dass du genau das sagst.
Das ist einfach nur asozial.
Als ich das gehört habe, da bin ich, also ich bin ja in den letzten Tagen ein bisschen emotionaler bei manchen Themen geworden, aber als ich das gehört habe, das ist so infam und das ist so dermaßen unglaublich inhuman daneben, der Typ oder die Frau oder wer auch immer das geschrieben hat, sorry, also so wirklich geht's nicht. Das ist, das Internet mag für viele so ein gefühlter rechtsfreier Raum sein. Ja. Daher finde ich das eine sehr, sehr geile Aktion. Ja. Ich habe mich auch über manchen dieser Spieler auch, du weißt, ich bin jetzt nicht immer ein Toni Kroos-Fan gewesen.
Querpass-Toni? Nein. Aber dann nennen wir ihn doch einfach Querpass-Toni und nicht, ich glaube, er liest vor, I hope you die. Also man kann doch einem Spieler aufgrund seiner Performance nicht wünschen,
so
dass er stirbt. Also.
Nein. Ja, nein, natürlich, also rational oder restrationale Menschen, die wir nun bisweilen sind, können das wohl nicht. Aber es entschuldigt auch nicht die anderen davor. Also wer sich so verhält, so inhuman verhält, sorry, der verwirkt auch für mich, dass ich irgendwie mich eigentlich mit ihm auseinandersetzen möchte. Also Menschen, die sowas schreiben, also diese Ron-Robert-Zieler-Nummer mit dem Enke-Vergleich, das ist so unsäglich und Also es regt mich richtig auf. Und ja, ich finde es gut, dass sie das gemacht haben. Es muss auch so ein bisschen aus diesem Loch, das ist ja wirklich ein Loch in dem Moment, ein fürchterlich dunkles, ekliges Loch, muss sowas auch nach vorne getragen werden. Und zwar nicht in dem Sinne, dass man deutlich macht, dass man sich sowas auch nicht bieten lässt. Ja, manchmal ist das schwierig mit der strafrechtlichen Relevanz, aber eine Beleidigung erkenne ich doch in vielen dieser in dieser Äußerung oder in diesen Äußerungen, und ich glaube, da kann man durchaus was machen. Und ich kann nur hoffen, also leider sind ja ganz viele von diesen Menschen gar nicht erreichbar dafür, aber vielleicht ist das, dass man auch nochmal so deutlich, es nochmal so deutlich aufgezeigt wird, vielleicht bringt das ja doch einige nochmal ins Grübeln, ob das die Art und Weise ist, in der man sich auch im Internet verhalten will. Also ich kann nur hoffen, dass man einige dann noch erreicht und zukünftig solche Scheiße dann einige Spieler halt nicht mehr lesen
müssen. Hast du auch schon mal sowas durch irgendwelche Kommentare oder Sonstiges erlebt, dass jemand dich, was weiß ich, bei Plattformen, was auch immer, dass dich jemand anschreibt oder dir auf die Pinnwand schreibt und dort, ich sag mal, jetzt nicht diese beleidigen, doch, vielleicht auch schon, aber was Diffamierendes da reinschreibt. Hast du das schon mal erlebt?
Nee, tatsächlich habe ich das noch nicht erlebt, aber es wurde ja ein sehr guter Vergleich gezogen zum Cybermobbing, was du als Lehrer vielleicht ja auch in Teilen aus der Schülerschaft schon mal gehört hast, dass einige Bully Boys und Bully Girls, wie man sie auch immer nennen will, sich da auf einige einschießen. Der Vergleich, der trifft es ja ganz gut, ja. Dass man das schon miteinander vergleichen kann. Nee, tatsächlich habe ich das noch nicht erlebt, aber ich glaube, ich habe meine, vor allen Dingen meine Facebook-Einstellung auch derartig gestaltet, dass das schwierig möglich ist, so auf meine Pinnwand zu gelangen. Ja, okay. Ich glaube, das darf man gar nicht, wenn ich das richtig. Also ich glaube, ich habe so eingestellt, dass man das nicht machen kann. Und es gibt ja zum Beispiel Instagram, finde ich zum Beispiel als Plattform sowieso ein bisschen weniger. Also da geht es ein bisschen friendly zu. Twitter ist dann wieder das Gegenteil.
Ich glaube, das ist Plattform und also
ja, wahrscheinlich schon. Also so meine eigene Erfahrung, aber du hast wahrscheinlich recht. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie man sich da auch selber gibt. Ne? Also wie offen man selber da auch sein mag. Und ich habe da relativ viel eingeschränkt für andere.
Wie man sich selber gibt, ist halt auch, also du sagtest jetzt den schulischen Rahmen, da kann man halt wirklich nur immer versuchen, so vorbildlich wie möglich zu sein und gleichzeitig immer klar zu machen, wenn so etwas auftaucht, wie jemand sagt einem anderen, dass er ruhig sein soll und dann einfach eine, wie hat damals Marcel Reif so schön gesagt, eine Verbalinjurie, also ein Schimpfwort nachschiebt, also kannst du mal ruhig sein, ein bisschen dumm. Und man einfach nur klar macht, den ersten Teil ist doch vollkommen in Ordnung, lass den zweiten Teil einfach weg. Und ich habe durch diverse, nicht unbedingt mit Sport, sondern mit der Filmthematik bin ich da in einigen Gruppen natürlich bei Facebook. Und wenn man dann einfach, also wenn man einfach so angefahren wird wegen einer Kritik oder wegen einer Bemerkung und man einfach dann, also ich habe gute Erfahrungen damit gemacht und ich habe heute auch bei Sky 90 die Britta Schmidt, Steffen, weiß ich nicht, die dann einfach auch gesagt, ich habe den angeschrieben und Dennis Aogo auch sagte, ich habe dann einfach geantwortet und dann auf einmal war das ein ganz anderes Gespräch. Oder Buschi, also Frank Buschmann, man mag ihn kritisch beäugen oder nicht, aber der dann einfach ab und zu mal postet, wenn irgendwelche, Entschuldigung, dass ich sage, wenn irgendwelche Menschen sich aufgrund eines Computerspiels dazu genötigt fühlen, deine Mutter ist eine irgendwas und was du da für einen Scheiß kommentierst und Frank Buschmann da drunter geschrieben hat, meine Mutter ist vor 2 Jahren gestorben, das ist mir sehr nah gegangen und du merkst so, ey, super geile Reaktion, vielleicht doch ein Ticken zu offen, aber ich glaube, genau das klar zu machen, der Handballer, Pegler war das er?
Pegler.
Der da auch einfach direkt darauf antwortete und dann eine Entschuldigung bekam. Ne? Also ich glaube, das ist und die Erfahrung habe ich auch gemacht, einfach auch zu sagen, sag mal, können wir uns nicht auf der Sachebene darüber streiten? Denn ich finde, Streit gehört dazu. Wir sollen ja auch mal nicht vergessen, dass wir jetzt hier in keiner Diktatur leben und wir alle die gleiche Meinung haben. Wir dürfen unterschiedliche Meinungen haben. Es kann auch mal sein, dass wir nicht zu einem Konsens kommen, aber ich finde doch alles auf einem respektvollen, niveauvollen, ohne Beschimpfungen ablaufenden Level. Und das ist so mein letzter Appell dazu.
Vielleicht, eigentlich wollten wir das abbinden, aber einen Satz möchte ich dazu noch sagen. Und da hat Patrick Wasserzieher heute was ganz Gutes gesagt. auch die Medien spielen das Spielchen ja manchmal mit, Dinge nochmal krass zu dramatisieren, plakativ Äußerungen zu tätigen, wie dann zum Beispiel über die Schalker Mannschaft zu schreiben, dass sie halt, oder zu sagen, dass sie Versager sind. Und sowas zum Beispiel auch einfach zu lassen. Man kann ihre sportliche Nichtleistung bewerten, ohne sie als Menschen genau. zu also als Menschen anzugreifen. Ne? Also die Fußballer auf Schalke, die sind tatsächlich als Mannschaft derzeit wirklich kein gutes, also geben kein gutes Bild ab. Aber sie rundweg als Versager und die Schalke-Versager und die Derby-Versager und die sonst was Versager. Ich finde, da sollten die Medien dann auch eine gewisse Verantwortung übernehmen und in ihrer Berichterstattung sich zumindest sprachlich auch zu hinterfragen, ob man diese Wortwahl nicht auch etwas, sagen wir mal, humaner gestalten kann. Ne? Und das wäre mein Appell an die Medien, auch an uns alle, die wir über Sport ja auch mit einer großen Emotion berichten, uns da eben auch zusammenzunehmen. Auch Jogi Löw ist ein Trainer, der gerade nicht so großen Erfolg hat und er hat auch selber, finde ich, sportlich viele falsche Entscheidungen getroffen, aber das enthumanisiert ihn auch nicht. Er ist weiterhin sowieso unser Bundestrainer und ja, ich überlege, ob ich da vielleicht selber nicht auch manchmal den Bogen ein bisschen überspannt habe, aber die deutsche Nationalmannschaft, das ist eben natürlich auch nochmal so ein Element, wo alle nochmal eine Meinung dazu haben und dann habe ich die halt auch. aber ich finde wichtig, wie gesagt, um dann den Punkt zu machen, in der Sprache aufpassen, dass es nicht ausartet und eben Sportler auch als Menschen sehen und nicht als Maschinen, Menschen mit Emotionen, denen so unsägliche Beiträge dann auch sehr nahe gehen.
Ne? Und ein Problem ist natürlich, dass man Empathie wahrscheinlich nicht erlernen kann, sondern das kann man empfinden oder man kann es mehr empfinden, aber man kann es wahrscheinlich, wenn man es nicht empfindet, kann man das nicht richtig einem erklären, was das bedeutet. Aber ich stelle mir immer nur vor, wenn man selber in der Situation wäre und das so erfahren müsse. Also egal, welchen Beruf man hat, aber dass einem 20, 30 Leute sagen, wie scheiße man das alles macht. Und zwar nicht nur, Mensch, was spielst du für einen Mist? Das wissen die Spieler selber meistens nämlich auch, dass sie nicht gut performt haben. Und wenn man das auf der Sache nur sagt, dein Pass war nicht gut und da hast du nicht gut gespielt, dann ist das, glaube ich, was anderes, als dort gleich verbal auf die, sozusagen die verbale Blutgrätsche zu tätigen. Ja. Und wieder immer der Gedanke, das ist so ein alter, bescheuerter Spruch, ne, aber was du nicht willst, was man dir tut, das füge keinem anderen zu. Das ist so ein wirklich
platt. Ja, so ein bisschen die Abwandlung ja auch des kategorischen Imperativs auf jeden Fall.
Genau.
Ja, sehe ich komplett so wie du. Lustig, das wollte ich auch gerade noch sagen. Genau das, was du jetzt auch gesagt hast. Also, aber gut, dann kann ich mir das ja sparen. Haben wir noch mal so ein kleines kritisches Thema sozusagen zum Ende dann hier noch mal besprochen. Aber ich finde, ein sehr wichtiges Thema, was uns alle angeht. Wir alle können auch Opfer und können auch Täter werden im Internet. Also bei solchen Sachen. Und ich finde, das zeigt so ein bisschen, dass man auf seine Wortwahl da durchaus auch nicht nur ein bisschen, sondern schon auch manchmal ein bisschen sehr achten sollte.
Ja, und ich einfach auch mal, das Internet ist ja so ein soziales Medium anscheinend, also sollte es mal sein. Und ich immer frage dann immer die Leute, wenn irgendwas kommt, würdest du das auch auf der Straße so zu mir sagen? Würdest du mir in mein Gesicht sagen, was weiß ich, was da kommt? Würdest du das machen? Ja. Wenn die das mit Ja beantworten, würde ich sagen, gut, alles klar, dann würde ich dich aber anzeigen. Also wenn ich dich dann sehen würde. Und wenn es verneint oder, ne, das, wie meinst du das jetzt? Oder ist ja mal, wenn es dann immer auf der Meinungsfreiheit ausgeruht wird, da kriege ich mal das Kotzen, das muss ich ganz deutlich sagen. Also weil das nicht heißt, dass man alles sagen darf in Deutschland.
Nein, eben. Also Meinungsfreiheit deckt halt auch Beleidigungen nicht unbedingt ab.
Wann sind wir am Ende politisch heute? Puh.
Ja, aber das sind wir auch das beide. Also wir sind ja nicht nur, das ist zwar ein Fußball-Podcast und ist es ja auch in weiten Teilen und bleibt es auch, aber ich finde, sowas darf man ja auch mal sagen. Aber ich glaube, jetzt sind wir so am Ende. Wir haben ja fast schon wieder die 90-Minuten-Grenze. Werden wir gleich knacken. Ja, dann bleibt uns, glaube ich, von hier aus, also hier aus Kiel, ja nur noch einen guten Start in die Woche zu wünschen. Und
ich freue mich auf, wir haben ja letzte Woche ein bisschen über Übersättigung gesprochen. Ich freue mich trotzdem auf die Pokalwoche, muss ich sagen.
Genau. Und ja, dann wünsche ich euch, wie gesagt, alles Gute. Und eine schöne Woche von hier aus. Macht's gut.
Ja, von mir auch. Grüße aus Flensburg. Ciao, ciao.
Zwei Brüder, ein Fußball-Podcast von Malte und Timo Asmussen.